Ja, willkommen zu Liedkultur. Ja, die Nummer kann ich nicht so genau sagen, weil es gleichzeitig 46 und 47 ist. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Heute geht es ums Fahrradfahren unter dem Titel Velo. Und bei mir sitzt der Einhard. Hallo Einhard.
Ja, guten Tag, guten Abend.
Ja, und wir wollen uns über das Fahrradfahren unterhalten. Ja, Einhard, wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin ein Berliner, also ich komme aus dem alten West-Berlin und bin also hier auch geboren und habe mich auch eigentlich immer hier aufgehalten und war eigentlich schon sehr früh mit dem Thema Fahrrad auch verbunden. Also es begleitet mein Leben sozusagen. Habe aber jetzt beruflich nicht mit dem Fahrrad zu tun, sondern das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin also seit einer ganzen Zeit selbstständiger Kaufmann und auch Gastwirt im Teebereich. Und das mache ich aber auch schon seit insgesamt 18 Jahren, also teilweise als Angestellter und dann später auch als Selbstständiger. Ein wunderbarer Bereich, über den wir uns vielleicht irgendwann auch nochmal unterhalten können.
Genau. Du bist aber ja schon, kommst ja sozusagen schon bei mir vor. Ich habe ja schon einen Podcast über Tee gemacht. Und dann, da habe ich ja deinen Laden TTT ja auch schon empfohlen und auch harsch kritisiert.
Der Aufguss kostet
Der Aufguss kostet 1,60. Aber das ist natürlich auch korrekt. Das habe ich auch gesagt, dass das eigentlich korrekt ist. Weil, ich meine, die Leute würden ja sonst die ganze Zeit sitzen und nichts bezahlen. Das kann ja auch nicht sein, klar.
Naja, sonst wären wir vielleicht nicht mehr da. Ja. Aber gut. Ja, das ist die berufliche Geschichte. Ich komme eigentlich aus dem Pharma-Bereich.
Und das passt ja zu Tee, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe lange Zeit beim Apothekengroßhandel so ein großes Kräuterlager und so geleitet. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. War dann auch betriebspolitisch unterwegs. Betriebsrat und so, bin viel rumgezogen. Es war eine Firma, die in der ganzen Republik so Niederlassung hatte. Ja, und dann, also beruflich bin ich stark zeitlich halt engagiert und ich habe so für mich schon immer sehr stark auch einen Ausgleich gehabt, indem ich sehr viel Musik gemacht habe.
Und darüber früher, auch noch podcasten.
Kann man ja auch noch mal drüber podcasten. Früher habe ich auch viel mehr gemalt. Also meine Wohnung ist voll irgendwie so mit eigenen Bildern. Das habe ich aber, ich habe irgendwann 2008 habe ich für mich die Ausdrucksform Video entdeckt.
Bei mir in der Wohnung hängen übrigens auch Originale.
Oh, das ist cool. Ja, ich hab ich auch schon
nicht
gesehen.
Nicht von mir gemalt, aber es sind Originale.
Ja.
Und zwar von echten Künstlern. Kann ich gleich nochmal beschreiben. Das machen wir aber jetzt nicht online, weil das kann man nicht sehen. Da müsste ich die hinterher in die Shownotes reinpasten.
Ja, Video, weil ich, dazu komme ich auch noch, wenn ich vom Fahrrad erzähle. Video vor allen Dingen auch, weil es eine Form ist, die Bild und Ton so klasse verbindet. Das heißt, ich habe dadurch geschafft, meine Musik halt nicht nur so abstrakt zu machen, sondern einfach auch Video mit meiner Musik zu vertonen. Ja, das ist natürlich perfekt, wenn man auf YouTube unterwegs bist, wenn du auf YouTube unterwegs bist, wenn du deine eigene Musik nimmst, die du wirklich selber erstellst, dann findet dich Olle Sid auch nicht. Also dieser Content-ID-Filter schlägt da nicht so schnell zu, als wenn man sich irgendwelche urheberrechtlich bedenklichen Sachen dann da hochlädt. Und ja, das ist das eine. Also beruflich sehr viel Anstrengung und Musik ist das der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist halt auch schon immer der gewesen, dass ich gerne draußen bin. An der Natur, sehr begeisterter Naturfreund. Und was liegt da näher natürlich, als mit dem Fahrrad rumzufahren?
Ja.
Und da haben wir diese Verbindung also auch. Und das war eigentlich schon immer so. Ich bin halt so in den 70er, also ich bin im Jahr 62 und ja, in den 70er Jahren war ja auch eine politisch sehr bewegte Zeit und Aufkommen der Grünen und so. Und deshalb war die Begeisterung schon auch als Jugendlicher da. Es war bei uns also verpönt, irgendwie in unseren Kreisen so überhaupt sich mit Autos zu beschäftigen. Das wurde relativ stark abgelehnt. Ich habe das auch dann letztlich mein Leben lang durchgezogen. Ich habe also nicht mal einen Führerschein gemacht und nie ein Auto gehabt. Also mein, wie nennt sich das, Carbon Footprint ist ganz gut von der CO2-Ausstrahlung. Und ja, wenn ich so zurückdenke, ich bin neulich, bin ich durch Zufall nach Zehlendorf-Mitte gefahren. Ich bin in Zehlendorf teilweise aufgewachsen, das ist so im Südwesten von Berlin. Und da bin ich an einem Laden vorbeigefahren und dann fiel mir wieder ein, Mensch, dieser Fahrradladen, den gab es schon, als ich Kind war. Da hat mir nämlich mein Vater mein erstes Rennrad mal gekauft. Das war so ein Peugeot-Rennrad, irgendwie Anfang der 70er Jahre oder 74 oder 72 irgendwie. Und das war so das erste richtig tolle Fahrrad, an das ich mich so erinnern kann. Das habe ich auch relativ lang gehabt. Und also eigentlich seitdem habe ich mich auch größtenteils in der Stadt, geht das ja auch sehr gut, damit bewegt. Wenn ich irgendwo von A nach B gefahren bin, bin ich eigentlich immer mit dem Fahrrad gefahren. Und lange Zeit natürlich dann bei Eis und Glätte nicht. Dann war halt U-Bahn, Bus und so angesagt. Aber auch das habe ich seit ein paar Jahren jetzt durch Spikes-Reifen irgendwie ausgeräumt. Das, weil gerade wenn es schneit und Winter ist, sind die U-Bahnen ja noch voller. Und das ist irgendwie immer sehr, sehr stressig und hat mich persönlich immer ziemlich runtergezogen, wenn du einen langen Arbeitstag hinter dir hast.
Ja, klar.
Und bist dann in so einer überfüllten, überheizten U-Bahn und alles hustet und
das mag ich auch nicht.
Ganz schlimm. Deshalb bin ich jetzt also seit Jahren auch wirklich ganz Jahresradler. Das geht wunderbar. Ich habe anfangs die noch immer so also die Mäntel dann immer noch gewechselt. Das hat aber dann immer so etwa 20 Minuten gedauert und habe dann mir aber recht schnell wirklich zwei Paar Laufräder zugelegt. Und wenn ich morgens sehe, aha, hat geschneit, zack, nicht mal fünf Minuten Laufräder gewechselt, mit den Spikes-Reifen und losgefahren. Und die sind wirklich also echt klasse. Da kannst du auf Glatteis, auch auf Neuschnee, es gibt ein paar Verhältnisse, also wenn es wirklich sehr viel geschneit hat, wird es natürlich problematisch, aber du lebst ja auch schon lange in Berlin, wir haben das ja nicht so in der Form. Es
gab also mal einen Winter vor ein paar Jahren, da war irgendwie über Nacht plötzlich richtig hoch Schnee. Das war genau während des Chaos Communication Kongresses und ich hatte einem Niederländer mein Rad geliehen, weil der irgendwie so weit weg wohnte und er meinte, ohne Fahrrad könnte er gar nicht und so. Und dann habe ich ihm mein Rad geliehen und dann ist er bei diesem hohen Schnee mit meinem Fahrrad, das nun keine Spikes hat, ein wirkliches Sommerrad ist, da ständig durch Berlin gefahren und es hat ihm auch nichts gemacht. Also geht offensichtlich auch. Geht's.
Es geht, aber problematisch ist es dann, wenn es geschneit hat, die ganze Chose festgefahren ist und dann neu schneit. Weil unter diesem Schnee liegt dann nämlich so eine Eisfläche und die siehst du nicht.
Die sieht man nicht.
Und sobald du über irgendwelche Huppel und so kommst, haut es dich einfach. Du kannst gar nichts dagegen machen. Das wutscht, liegst du auf dem Dez und vielleicht sogar. Und mit Spikes ist das wirklich, also am Anfang war ich noch sehr vorsichtig und dann habe ich immer mehr mal so probiert, auch Geschwindigkeit und so und das geht wunderbar. Ja, insofern Ganzjahresradler, mein Leben lang, dann auch immer wieder sehr auch interessiert an der Entwicklung der Fahrräder. Ich habe also früher sehr gerne Rennrad gefahren und auch habe ich es als ideales Reisemittel gesehen. Dazu komme ich auch noch, weil Fahrradreisen ist für mich einfach das ideale Reisen. Und ich habe dann aber so Anfang der 90er habe ich so ein bisschen Lendenprobleme gehabt und konnte nicht mehr so wirklich auf dem Rennrad fahren, weil das hat halt sehr dünne Reifen. Du merkst jeden Stoß irgendwie und sitzt auch relativ nach vorne gebeugt. Und dann habe ich mir überlegt, einfach mal ein Mountainbike auszuprobieren. Mhm. Und bin eigentlich seit 92 dabei geblieben, weil die Sitzhaltung ist anders. Du hast halt wesentlich dickere Reifen, die polstern auch einiges ab. Ich habe also auch so eine Federgabel vorne, also auch die Hände bei längeren
Dick Strecken. Apple oder was hast du für Reifen?
Nein, sowas nicht. Nein, ich schwöre auf Schwalbe Marathon. Es ist einfach wirklich der beste für mich, der beste Mantel, Schwalbe Marathon Plus, weil da ist so eine ganz dicke Kevlar-Schicht drin. Und die werben halt damit auch unplattbar. Und das ist auch, also da musst du schon wirklich durch ganz heftige Sachen durchfahren. Oder wenn er halt wirklich schon alt ist, wenn du jetzt den schon über ein Jahr fährst und halt irgendwie viele Kilometer damit gemacht hast, der fährt sich halt ab und irgendwann hast du auch mal einen Platten. Aber normalerweise hast du mit so einem Reifen einfach keinen Plattfuß. Und das ist wirklich genial. Und ich fahre halt auch, obwohl ich viel auch Gelände fahre, fahre ich jetzt auch nicht so diese Noppenreifen, sondern schon Straßenreifen, weil du hast da natürlich wesentlich mehr, wesentlich weniger Rollwiderstand als mit solchen Geländereifen. Also früher hatte ich auch mal so Geländereifen, aber das hört sich zwar toll an, wenn du so auf Asphalt fährst, das brummt immer so, aber es ist einfach auf der Straße besser, ein bisschen glattere Reifen zu haben.
Ja, ich habe mir damals, als ich nach Bamberg gekommen bin, wegen des Kopfsteinpflasters dort eben diese Big Apple Reifen zugelegt. Und das einzige Problem, was ich am Anfang hatte, weil ich halt dumm war und mich nicht richtig informiert habe, das sollte man immer tun, ich hatte halt ständig einen Platten. Und dann habe ich halt festgestellt, dass die nicht diese Schutzeinlage haben, die halt dieses Kevlar-Ding, was du da erzählt hast, dieses Material, was den Reifen unkaputtbar macht. Und dann habe ich mir das zusätzlich nachrüsten lassen. Und seitdem ist da nichts mehr passiert. Also es geht schon. Also wenn man will.
Ja, und Kopfsteinpflaster ist natürlich auch, das war mit einem Rennrad halt auch mal ein echtes Problem. Wenn der da hast du echt total schmale Felgen und da sind 7 Atü drauf irgendwie. Auf so einem Rennradreifen und mit dem Mountainbike kannst du in Berlin, gibt es ja auch sehr viel Kopfsteinpflaster, kannst du halt auch wirklich einfach durch rüberdüsen.
Smart Guard heißt das hier. Dieses Ding, was da, dieses Zeug, was den Reifen schützt.
Also das sind so zum Einlegen solche Kevlar-Streifen.
Ja, das ist auch in deinem Marathon Plus drin.
Genau, aber da ist es richtig eingearbeitet, also das siehst du gar nicht. Du hast innen.
Genau, es sind zwei Schichten Reifen und dazwischen ist das Material.
Und das ist wirklich, also ich finde es fantastisch, weil ich halt auch viel zum einen in Berlin unterwegs bin und also ein Hoch auf unsere Berliner Stadtreinigung. Aber es ist halt leider so, dass unheimlich viel Glas rumliegt. Unheimlich viel. Und du kannst gar nicht immer so viel ausweichen. Du siehst es auch nicht immer. Und ich habe auch schon mal dann beim Wechsel eines Reifens, also ich wechsle die so einmal im Jahr, gucke ich mir das so an und die sind dann oft gespickt mit Glas, was aber nicht durchgekommen ist durch diese Schicht. Das ist echt klasse. Ja.
Das ist so dieses Kevlar, ich kann es auch gleich noch verlinken hier, ist so ein Fiberglaszeug, ne? Also Fiber, Para-Aramid. Sieht aus wie Fiberglas, wie Glaswolle hier in der Wikipedia. Also wenn es nicht verbaut ist, das ist klar. Das Rohmaterial.
Ja, und das tut wirklich seinen Dienst sehr gut. Naja, ich bin jedenfalls dann halt ab 91, also bin ich auf ein Mountainbike gewechselt. Damals, die sind ja auch, glaube ich, damals erst gerade so, Wann gab es das erste Mountainbike? 81?
Ja, also die, vorher, ja, ja.
Schon vorher, also 10 Jahre.
Gab es noch zu meiner Schulzeit erinnere ich. Mhm. Also ich habe ja 82 Abitur gemacht, wahrscheinlich ungefähr so wie du. Und da weiß ich noch, da waren schon die ersten mit dem Mountainbike unterwegs. Also bei mir 82, auf der Schule.
Ja. Stimmt, da kam das auf. Oh, Bonanza-Räder gab es da nicht mehr.
Nee, die waren vorher.
Bonanza-Räder, das hatte ich nie. Ja. Das wollte ich manchmal haben, aber das fand ich schon. Das gab es dann mit hinten so einen Silberfuchs.
Bananensattel. Ja, so Bananensattel, genau.
Und Knüppelschaltung.
Ja, 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 ja.
Die gibt es übrigens auch wieder, habe ich gesehen. Aha. Werden verkauft 500 Euro irgendwo, habe ich das gesehen. In der Stromstraße gibt es neulich so einen Laden. Mhm. Naja, nee, aber das.
Bonanza-Rad, nee. Ich finde es schon auch nicht, dass es das nicht in der Wikipedia gibt. Kann mir doch keiner erzählen. Das ist ja unglaublich. Nee, also Bonanza-Rad, genau.
Ja, ja, nee, das hatte ich nie. Aber also mein erstes Mountainbike, das war halt auch aus Stahl. War schon relativ schwer. Das habe ich dann auch wirklich bis 2003 benutzt. Natürlich im Grunde genommen die Einzelkomponenten halt oft auch ausgetauscht schon vorher. So Felgen, die sind auch irgendwann durchgebremst und so. Und dann war es aber irgendwann so weit runter, dass ich hätte so viel austauschen müssen. Und es war halt auch relativ schwer. Und ich bin dann durch Zufall bei uns, ich wohne auf dem Wedding in Berlin und da gibt es in der Seestraße einen ganz tollen Fahrradhändler. Der Franzose nennt er sich, ist auch ein Franzose, aber der heißt der Franzmann, der Laden, ist echt klasse. Und ich komme da an dem vorbei und da sehe ich irgendwie so ein recht gutes Aluminium-Mountainbike. Und ich bin dann rein in den Laden, was er haben will. Und ich habe nicht viel bezahlt. Also verschwindend gering. 120 Euro oder so war das irgendwie. Mhm. Und das Teil benutze ich jetzt seit 2003. Mhm. Und natürlich habe ich da auch viel reingesteckt, weil ich wirklich auch recht viel fahre. Aber ich will damit einfach auch sagen, man muss auch nicht immer irgendwie so Materialfetischismus betreiben. Das Teuerste vom Teuersten, es geht auch echt. Also ich liebe das Rad, und obwohl es irgendwie jetzt kein besonders tolles Rad ist. Ja.
Na klar.
Aber ich bin einfach irgendwie damit immer gut klargekommen und fahre damit super viel. Es funktioniert. Und wenn was irgendwie runtergefahren ist, dann wechsle ich es aus. So. Allerdings denke ich mal so vielleicht 2016, ich mache ja gerade jetzt in diesem Jahr so ein Projekt, komme ich gleich noch drauf, werde ich mal so wahrscheinlich ein Crossbike ausprobieren. Das sind also nicht diese etwas größer gebauten Querfeldein-Rennräder, sondern eigentlich ein Mountainbike mit 28 Zoll Bereifung, also ein etwas größeres Mountainbike. Also Crossrad, kein Tourenrad und auch kein Mountainbike, es liegt so dazwischen. Man kann also auch schön Gelände fahren, auch über Feldwege, aber halt auch gut in der Stadt rumdüsen. Und ich glaube, höchstwahrscheinlich werde ich mir wohl doch nächstes Jahr mal dann so eins anschaffen. Weil mein gutes altes Fahrrad hat dann auch irgendwie das Recht, mal ein bisschen sich auszuruhen, denke ich.
Und ja, das ist eine gute Sache. Ja, man kann da irgendwann auch mal was neu kaufen, klar.
Genau. Und vor allen Dingen will ich mich auch so ein bisschen belohnen, weil ich, klar, als Fahrradfahrer, ich habe immer schon so einen kleinen Fahrradcomputer gehabt. Und man guckt halt so, wie viel man so fährt. Und ich habe früher so, zwischen 6.000 und 7.000 Kilometer gelegen. Ich fahre halt immer von Wedding nach Schöneberg und so und dann halt auch so ein bisschen rum. Letztes Jahr hatte ich mir dann mal vorgenommen, irgendwie ein bisschen mehr zu fahren. Ich habe auch die 8000 Kilometer geschafft. Durch Fahrradreisen kommt man ja auch da auf seine Kilometer. Und dann hat mich irgendwie der Ehrgeiz gepackt und wollte jetzt mal in 2015 mal eine fünfstellige Zahl irgendwie hinkriegen. Und habe mir dann so eine kleine Tabelle gemacht und bin jetzt auch wirklich fleißig dabei. Und weil es ist ja auch gut für die Gesundheit und so. Ja,
klar.
Und wenn ich dieses Projekt 10.000 schaffe, dann habe ich mir gedacht, gönne ich mir als Belohnung halt so ein schönes Fahrrad. Das ist auch so ein bisschen das Ziel, was ich dann auch habe. Und bis jetzt liege ich gut auf Kurs. Und ich mache darüber auch so eine Videoreihe. Mein YouTube-Kanal nennt sich Element of Art, weil ich halt früher auch viel so Gewässer gefilmt habe und so mehr so ruhige Geschichten und halt die Intention war halt auch den YouTube-Kanal zu gründen als Künstler so und inzwischen mache ich aber auch wirklich diese Fahrradreihe da ganz stark drauf und das nennt sich halt Einer trainiert. Und da werde ich auch immer gut unterstützt auf Twitter und so. Mhm. Das macht echt Spaß. Die Leute freuen sich. Und es macht halt auch irgendwie Freude, das so zu dokumentieren.
Mhm. Das denke ich auch. Ja, klar.
Ja, ansonsten die Motive, die ich so immer gehabt habe, die lagen natürlich zum einen, also von der Entstehung her, schon auch einfach der Umwelt was Gutes zu tun, kein Auto zu fahren. Die Autos waren ja damals, der Katalysator, das war ja alles noch nicht da. Mhm. Ölkrise gab es, da weiß ich noch, Fahrverbot, das war, haben wir schon genossen irgendwie.
Ja, ich erinnere mich. Ich habe übrigens aus der Zeit, mein Fahrrad ist aus der Zeit. Also ich habe ja noch so ein uraltes Rollirad, allerdings ist nur noch der Rahmen original. Mhm. Alles andere ist mehrfach ausgewechselt. Also wirklich alles. Also es ist wirklich nur noch der Rahmen von dem Originalfahrrad. Das habe ich damals, das muss in den 70er Jahren gewesen sein, mit 16 oder so, mir mal gekauft. Da hat mir mein Großvater noch Geld dazu gegeben und das hat damals 250 Mark gekostet. Mhm. Weil der Fahrradhändler gesagt hat, dieses Rollirad hat halt diese imperialen Maße und das ist immer schlecht für die Schraubenschlüssel und so und das wird sich nicht durchsetzen. Dummerweise haben sich genau die durchgesetzt, die deutschen Maße nicht.
Verstehe,
ja. Und ich habe halt dieses dann das billiger gekriegt. Aber wirklich für 250 Mark ein Fahrrad, was ich bis heute fahre. Also ich habe noch ein anderes, aber für Berlin habe ich halt dieses alte, weil ich halt immer Angst habe, dass man sie mir mal stiehlt. Und in der Stadt für so ein wenig Fahrradfahrer wie mich ist das alte gut genug. Da braucht man nicht braucht man nicht das teure zu haben. Also ich habe noch ein teures Mountainbike, das mit den Big Apple Reifen. Das benutze ich halt in Franken, wo ich auch eine ganze Menge Touren schon gemacht habe. Und leider vor 3 Jahren auch mit einem schlimmen Sturz, was mich dann so ein bisschen davon abgebracht hat. Also vorher habe ich wirklich immer noch abends nach der Arbeit eine Tour gemacht, aber
hügelig,
das ist hügelig. Das ist, was man vielleicht bräuchte, aber das ist dann auch wieder unsportlich, wäre tatsächlich so eine Art Pedelec. Denn das Problem ist halt, man muss erstmal über den Berg, bevor es dann flach wird. Das heißt, das ist immer, dann reift man sich nicht auf. Aber naja, gut, das ist unsportlich.
Ja, so ein Pedelec. Ich meine, die sind schon toll, die Dinger, aber es wäre für mich auch so ein Stück weit Kapitulation. Ich denke dann manchmal vielleicht mit 70 mal. Aber es ist schon erstaunlich, wie manchmal so ältere Herrschaften einen überholen, so an einem Wutsch vorbeifahren. Und dann sieht man unten so diese Verdickung, weiß man, aha. Naja, also ich war gerade bei den Motiven. Ein wichtiger Punkt, also jetzt neben diesen ganzen Umweltschutzgeschichten, natürlich fand ich auch schon immer wichtig, war für mich auch, dass ich auf dem Fahrrad irgendwie so echt so ein Freiheitsgefühl habe. Also das haben manche beim Laufen, glaube ich, auch. Also man kann echt abschalten. Und ich meine jetzt nicht, wenn man so durch die Stadt fährt. Das ist klar, da ist man natürlich konzentriert, Straßenverkehr etc., Verkehrsregeln. Aber wenn du jetzt halt übers Land fährst oder irgendwie durch den schönen Wald oder auf einer Reise und nach einer gewissen Zeit des Fahrens gerätst du in so eine Art in so einen euphorischen Zustand.
Das stimmt, ja, ja. So.
Mhm. Und das war für mich immer schon sehr faszinierend, weil da habe ich gemerkt, da schöpfe ich echt Kraft. Mhm. Ja, wobei man halt sich auch anstrengt, aber ich schöpfe dadurch wirklich Kraft. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist halt auch, wie man redet immer, man sagt immer so die Mobilitätsgesellschaft oder
naja.
Aber die meisten sind ja eigentlich nicht wirklich mobil.
Richtig.
Wenn sie in ihren Karren sitzen.
Mhm.
Aber auf dem Fahrrad bist du eigentlich wirklich mobil, weil du halt dich aus Muskelkraft bewegst. Und das fand ich auch mal einen sehr wichtigen Punkt.
Ja, genau. Und das ist eigentlich das, was letztlich dann auch gegen die Elektromotoren am Fahrrad spricht. Weil du dich dann nicht mehr aus Muskelkraft bewegst. Und das ist schon nochmal was anderes. Und ich meine, dieses Gefühl, von dem du sprichst, das kommt ja auch durch die Belastung der Muskeln, wo dann Endorphine ausgeschüttet werden und so. Und das entfällt natürlich, wenn du dann halt dich mit einem Elektromotor...
Ja, wobei du kannst das ja auch so, also ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber du kannst es ja auch so einschalten, dass es dich unterstützt.
Ja, ja, klar. Das ist genau der Punkt. Das sowieso. Also ich würde ja, das andere ist ja völlig ausgeschlossen, dass man sagt, ich nehme das Treten vollkommen ab. Also es war schon an das Pedelec-Prinzip gedacht. Es gibt ja Elektro, also E-Bikes. Also E-Bikes ist ja eigentlich der Oberbegriff. Das ist, also die können auch natürlich nur per E-Bike sein. Das Pedelec ist ja das Prinzip so, dass du mehr Leistung aus dem Motor bekommst, je mehr du trittst. Das heißt, also, du musst auch treten,
genau,
damit den Motor zu aktivieren. Ja.
Naja, aber jedenfalls, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, zumal die Dinger ja teilweise auch echt viel kosten.
Und ja, ja.
Wenn du dann irgendwie, ich bin ja auch oft, ich lebe ja in der großen Stadt, also fahre ich oft mit der Regionalbahn irgendwo raus und so ein E-Bike ist ja auch schwer.
Ja, das ist heißt, ein Problem. Ja.
Das mal so in die Bahn wuchten und so, wenn du irgendwie, ich meine, ich weiß es nicht, also ich stelle mir das nicht so einfach vor.
Und, nee, das ist schwer, also das möchte man nicht wuchten.
Nee, deshalb lobe ich mir mein Alurad, das ist schon leicht, dann hat es halt auch noch Gepäck, hast du ja auch noch bei unter Umständen. Und nein, das ist also... Kommt eigentlich gar nicht in Frage.
Jetzt sind wir schon bei den Motivationen. Also Sport und Gesundheit, wahre Mobilität bringt Kraft im Alter.
Oh. Genau. Ja.
Kraft im Alter.
Ja. Naja, überleg mal, wenn du, wie viele Menschen sehe ich oft, es kann dich ja immer erwischen, mit einem Rollator rumzulaufen. Aber wenn du dein Leben lang eine sitzende Tätigkeit vollbringst und dann vielleicht abends immer auf der Couch sitzt, und dich halt nicht auch mal ein bisschen anstrengst im früheren Alter, haben die Muskeln auch irgendwie nicht zum Nachliegen oder jedenfalls die Erschöpfung im Alter tritt dann eher ein. Wenn du aber dich bewegst, bist du einfach auch im Alter weiter fit. Und ich meine, ich bin jetzt halt irgendwie über 50 und es kommt halt immer näher. Und deswegen probiere ich da auch so viel wie möglich fit zu bleiben, um halt nicht irgendwie schon recht früh dann auf irgendwelche Gehhilfen oder sonst was angewiesen zu sein. Klar, das kann immer passieren.
Das hängt damit, glaube ich, nicht zusammen. Also klar, also wenn du nichts tust, ist natürlich der Verfall sicherlich größer. Aber ich glaube, dass also viele Leute, die einen Rollator haben, dann auch den Rollator haben wegen eines plötzlichen Leidens oder so. Meine Mutter zum Beispiel ist gefallen, hat sich einen Wirbel gebrochen. Ne?
Ich meine,
gut, sie hat einen Rollator, aber sie nutzt den kaum, weil sie sagt, das ist ihr auch zu blöd. Dann geht sie lieber mit dem Stock. Gut, okay, kann man auch so machen. Also es ist vielleicht auch eine Einstellungssache, ob man einen Rollator hat oder nicht.
Es ist ja auch für viele einfach auch ein Schutz.
Genau, ja, also, ja, das kann man natürlich auch so sehen. Ja.
Und wenn die Wirbelsäule irgendwas hat oder so. Hm. Es war jetzt auch nur so ein Bild, was ich gerade im Kopf hatte.
Ja, aber stürzen kannst du auch.
Ja.
Gerade auch mit dem Fahrrad. Also
na, von klar.
Daher, ja, das Risiko besteht.
Aber ich denke halt schon, also wenn du ein bisschen Sport machst und dich fit hältst, kann das nur von Vorteil sein. Es sei denn, du machst auch zu viel Sport. Es gibt ja auch. Und zu einseitigen Sport.
Ja.
Das ist natürlich dann auch, kann auch ein Problem sein. Also deshalb probiere ich auch öfter mal schwimmen zu gehen, um das so ein bisschen auszugleichen.
Ja, klar. Klar, natürlich. Nee, und Schwimmen ist ja auch ein ziemlich guter Sport, weil man alle möglichen Muskeln nutzt und so.
In diesem anderen Medium auch, also im Wasser. Ja. Naja, aber jedenfalls denke ich, diese Bewegung wird mir Kraft bringen, wenn ich ein bisschen älter bin. Hoffe ich jedenfalls. Und ich merke auch jetzt zum Beispiel, ich habe manchmal auch so ein bisschen Übergewichtsprobleme und dadurch, dass ich jetzt mehr fahre, merke ich auch, wie sich meine Beine verändern. Also es wird einfach irgendwie fester und das kann auch nur gut sein.
Ja, sicher.
Also einfach ein bisschen mehr verbrennen.
Das glaube ich auch.
Und ja, naja, jedenfalls, also eine weitere Motivation war natürlich immer auch die Leidenschaft für die Natur und die Leidenschaft fürs Fahrrad auch irgendwie zusammenzubringen. Und deswegen komme ich auch wieder so ein bisschen auf meine persönliche Fahrradgeschichte zurück. Habe ich natürlich auch immer viel Reisen mit dem Fahrrad unternommen. Also wenn ich zurückdenke, ich bin von Innsbruck nach Pisa, das war eine super Tour, gefahren. Über die alte Brennerstraße und dann über den Apennin.
Ja.
Der
ist anstrengend.
Der ist anstrengend.
Habe ich auch schon gehört.
Ja.
Ein Freund von mir hat eine Tour gemacht durch Italien. Ich war in Italien zum Forschen. Wir haben uns dann dort getroffen und er ist halt mit dem Fahrrad. Und hatte gedacht, naja, wenn er die Alpen erstmal hinter sich hat, sei alles schön.
Aber nee, nee. Cool. Erst kommt die Po-Ebene.
Aber dann geht es richtig ab. Also der Apennin ist, glaube ich, heftiger als die Alpen.
Ja, weil, ja klar, weil du natürlich kleine Straßen, also fährst ja auch kleine Straßen und dann musst du über diesen Passo di Radici, das ist in der Nähe, wo Michelangelo bei Carrara, glaube ich,
ja.
Und da fährst du wirklich 2 Tage hoch und dann kommt eine Sturzfahrt nach La Spezia runter, da bist du dann irgendwie in 3 Stunden wieder unten. Also und deine Bremsklötze glühen, weil du fährst halt nur Serpentinen dann so runter.
Ja.
Und aber dieser Moment, wenn du den Pass, also das ist natürlich unheimlich anstrengend, klar. Mit einer richtigen Übersetzung geht das auch, aber wenn du so auf diesem Pass angekommen bist, ist das ein unheimliches Glücksgefühl. So. Und das war bei einer anderen Tour, da habe ich echt geheult. Das war auf dem Ballon d'Alsace im Elsass. Und da war es auch wirklich harte Wetterbedingungen und so. Und als wir dann diesen Pass geschafft haben, war ich mit einem Kumpel unterwegs, sind wir uns irgendwie in die Arme gefallen. Das war echt so richtig rührend, weil man muss sich dann oben halt abtrocknen und andere Klamotten anziehen, weil dann, wenn du runterfährst, bewegst du dich ja nicht mehr so viel. Und da fängst du echt sonst an zu frieren, wenn du diese durchgeschwitzten Klamotten anhast. Aber da sind mir echt die Tränen gekommen auf diesen Pass. Das war so ein intensives Glücksgefühl, so überwältigend, weil du hast ja natürlich auch so ein super Panorama da oben. Ja, also solche krassen Bergtouren, die mache ich eigentlich heute nicht mehr so stark. Ich war auch kurz nach der Wende, war ich auch noch in der GSFR, hieß er da schon. Das ist auch relativ hügelig und auch ganz schön krass gewesen. Aber ich habe dann halt ein bisschen später für mich so, ich bin ja ein großer Brandenburg-Fan und Mecklenburg-Vorpommern-Fan.
Ja, das ist auch sehr schön.
Ja.
Also ich glaube, das lohnt sich.
Absolut. Wobei auch Mecklenburg nicht ohne ist, was Hügel angeht. Mecklenburgische Schweiz heißt es ja nicht umsonst.
Genau.
Also da,
ja, an der Stelle.
Müritz-Gegend und so.
Danach ist er wieder flach.
Also. Danach ist wieder flach, aber genau, da musst du halt rüber. Und ja, das Ideale ist halt wirklich Ich wohne halt, wie gesagt, im so relativ nördlichen Berlin und bist da halt recht schnell raus mit der S-Bahn oder mit der Regionalbahn. Und Brandenburg ist ja wirklich relativ dünn besiedelt und dann kannst du halt das wunderbare Radnetz benutzen, was es halt sogar in ganz Deutschland gibt, aber halt auch vor allen Dingen gibt es ja zum Beispiel diesen Berlin-Kopenhagen-Fahrradweg. Der ist sehr, sehr schön. Und es gibt auch diesen Berlin-Usedom-Radweg. Oder halt, wenn du westlich rauskommst, dann Havel-Elbe-Radweg, das sind wunderbare Wege. Oder du wirklich teilweise auch halt komplett eigene Trassen hast, also ohne Autoverkehr groß fahren kannst.
Das ist natürlich sehr schön.
Ja. In der wunderbaren Natur, also dazu bin ich eigentlich auch dann übergegangen. Wobei ich noch erwähnen muss, ich habe auch eine wunderbare Frankreich-Reise gemacht. Von Perpignan ausgehend, also Corbière-Gegend, der ist auch relativ hügelig. Und dann so nach Norden bis nach Reims, glaube ich. Ist das richtig ausgesprochen?
Reims.
Oh ja.
Aber da musst, du ja durch, da musst du doch durchs
Zentralmassiv.
Oh, ja, ja.
Das war auch sehr anstrengend, stimmt. Aber da war ich auch noch ein junger Mann.
Okay, ja.
Und mit dem Rennrad unterwegs hatte ich auch eine gute Übersetzung. Damals hat man auch noch halt hinten so Einzelkränze, die konnte man auseinanderbauen. Hat sich dann spezial Ritzel hinten rauf gemacht für so Bergtouren und so. Die Frankreich-Tour, das werde ich auch nicht vergessen. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrt. Natürlich auch wegen den kulinarischen Genüssen, die man sich dann da auch...
Wo hast du da übernachtet? In Hotels?
In Frankreich gibt es... Also
Gite d'Etape oder was?
Also zum einen in Deutschland und in anderen Ländern früher haben wir oft auch einfach wild gezeltet. Man da so ein bisschen aufpasst und gute Stellen findet. Das
ist in Frankreich, obwohl
genau, die
Platz haben, ist das aber ein Problem.
Darauf will ich gerade kommen, weil die haben wirklich auch, das ist mir in Frankreich aufgefallen, da stehen auch einfach irgendwo mal Zäune rum. Und das ist dann Privatbesitz. Von irgendwelchen Chateau steht da rum.
Genau.
Und da hat dann irgendwie ein Adliger so einfach alles abgesperrt. Der Vorteil aber daran, was heißt der Vorteil daran? Nee, falsch ausgedrückt. Auf der anderen Seite haben die halt sehr viel diese Ferme-Auberge-Geschichten und immer diese öffentlichen Zeltplätze. Wirklich
viele. Ja, ja, das stimmt. Die haben viele öffentliche Zeltplätze, ja.
Und da herrscht eine sehr gute Infrastruktur. Also da brauchst du nicht irgendwie auf Hotels ausweichen. Damals waren wir auch mit Zelt unterwegs und da hat man überall ganz schnell einen sehr günstigen Zeltplatz gefunden oder halt so einen Bauernhof, die halt eine Wiese zur Verfügung gestellt haben, wo man dann auch duschen konnte bei denen und so.
Ja, ja, klar.
Also
gibt es ja auch diese Wanderhäuser, also die sogenannten Gîtes oder Gîtes d'Étape, wie sie vollständig heißen. Die sind, also da kann man sich natürlich auch einquartieren. Also ich meine, das ist eigentlich für Wanderer, aber ich denke, die nehmen auch Fahrradtouristen. Die werden wahrscheinlich nicht gucken, mit welchem Verkehrsmittel man da auch angereist ist.
Ja, wenn das kommt auch drauf an, wenn die so über Stock und Stein irgendwo ganz abgelegen sind, kommst du vielleicht gar nicht hin mit dem Rad oder so. Aber
ja, aber das ist nicht immer
nicht der Fall.
Also ich habe in Périgord zum Forschen, war ich auch in so einem Gîte. Und ich bin auch mal während meines Forschungsaufenthalts im Baskenland, bin ich auch mal ein bisschen gewandert. Und da in den Pyrenäen gibt es also auch alle Nase lang diese Häuser. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass sie oft im Tal waren. Das heißt, man musste dann immer wieder absteigen vom Berg. Und ich war halt jung und leichtsinnig und habe das dann eines Nachts nicht gemacht. Und ja, wie das dann so kommt...
Wettersturz.
Das Wetter schwenkt um in der Nacht. Und dann kann man natürlich nicht vom Berg runter.
Nee.
Aber eigentlich kann man auch nicht drauf bleiben, weil, naja. Also zum Glück, also ich lebe ja noch, also der Blitz ist nicht eingeschlagen, aber ich habe halt die Blitze da um mich herum zucken sehen. Das war schon.
Stimmt, du Gebirge, das geht und kommt von und allen Seiten.
Vor allen Dingen ungefähr 1 Kilometer vor den Gipfel, wo ich mich da befand im Gewitter, war ein Kreuz am Wegesrand. Da stand ein Vorname und drunter stand Foudroyer. Das heißt auf Französisch vom Blitzerschlag.
Oh oh.
3 Jahre bevor ich da war. Und das hat mir dann schon sehr zu denken gegeben. Also wie gesagt, es ist kein Zufall, dass diese Häuser im Tal sind, weil man einfach nicht im Berg sein will, wenn es gewittert. Also kann ich nicht empfehlen. Aber gut, ich habe es wie gesagt überlebt. Aber wie gesagt, das mache ich nicht nochmal. Wie gesagt, es gibt halt überall diese Häuser und meistens sind die sehr günstig. Also man schläft da praktisch zum Selbstkostenpreis. Wobei wir auch da auch gezeltet haben, also auf der Wiese vor dem Haus, weil wir jeden Zelt dabei hatten und weil halt wenn man dann so in der Gitte ist, wo schon andere sind, dann ist es halt ein bisschen eng und alle schnarchen, das macht
ja nicht. Ja,
dann schlafe ich lieber im Zelt.
Ja, ich denke auch. Also ich 2000, wann war das? 2012 habe ich auch, 2013 im August hatte ich auch nur das Zelt dabei und habe das auch richtig durchgezogen. Also auch fürs iPhone dann halt ein mobiles Ladegerät dabei gehabt, das kannst du 3-4 Mal und dann nur so, hast du 3-4 Ladungen, brauchst du halt wirklich 3-4 Tage nicht mehr auf einem normalen Zeltplatz. Habe ich dann auch wirklich wild gezeltet. Du musst dir so ein bisschen so einen Indianerblick angewöhnen. Es kommt echt drauf an, wo du das machst. Also du darfst, es gibt so ein paar Sachen, die du halt vermeiden musst und dann geht das super gut. Halt irgendwie nicht einsichtig irgendwie von der Straße oder von irgendwelchen Häusern und halt einfach auch an einen Platz, wo kein Müll rumliegt, wo du halt auch siehst, da sind recht wenige Leute. Na klar, nimmst du deine Sachen sowieso alle auch wieder mit. Das gebietet der Anstand.
Das gebietet der Anstand, ja.
Und dann bist du auch abends da und morgens wieder weg. Also du machst ja da kein Dauercamping.
Ja.
Und da kommt auch kein Mensch. Also ich habe nie da irgendwas erlebt, dass da überhaupt jemanden vorbeikam. Nicht mal irgendwie ein Förster oder so. Wenn man so ein bisschen sich halt auskennt und guckt, wo man das machen kann. Ich bin jetzt allerdings so in den letzten 2 Jahren habe ich mir auch dann ein Hotel gegönnt, weil das ist natürlich auch irgendwie schön, wenn du dann schon frühstücken kannst und so und dann gut gestärkt wieder auf die Straße kannst. Also
ja, klar.
Hat auch seine Vorteile.
Auch seine Vorteile, also, finde ich auch. Und dann,
es gibt auch, also an diesen Fahrradwegen gibt es, also erstmal gibt es auch zum Beispiel vom ADFC eine sehr gute App, wo so Fahrradwege drin sind. Und da kannst du auch sehr schnell fahrradfreundliche Herbergen finden. Und die halt auch teilweise dann aus der Anwendung anrufen. Und die sind halt auch alle auf Übernachtungsgäste eingestellt. Die leben ja davon. Nicht so wie manche Hotels, die dann hören, wenn du eine Übernachtung nur buchen willst, dann gleich irgendwie zumachen.
Ja.
Habe ich aber eigentlich auch nie groß erlebt.
Ja.
Weil auch die Hotels, die in der Nähe dieser Fahrradwege sind, freuen sich auch, wenn Fahrradreisende dann übernachten. Und ansonsten habe ich viel auf den Reisen eigentlich Google Maps irgendwie benutzt. Also auch so als Navigation. Und auch da kannst du ja sehr schnell aus der Anwendung dein Hotel anrufen oder halt schauen, wo ist der nächste Laden und so.
Ja, das erleichtert natürlich einiges.
Und ich meine, das Problem ist aber da oft gewesen, wenn du richtig so in der Provinz unterwegs bist, hast du halt Edge. Und dann bist du irgendwie ganz schnell an einem Punkt, wo das einfach keinen Spaß mehr macht.
Ja.
Da mit einer Internetanwendung zu navigieren.
Ja, ich habe ja so ein Garmin-Gerät.
Genau.
Das ist eigentlich ganz gut. Das kann vor allen Dingen, das habe ich ja neulich dir schon mal erzählt, aber die Hörer wissen es nicht, das Garmin-Gerät macht halt Kaltstarts. Also ich kann das einschalten, dann dauert es halt eine Viertelstunde, dann sucht das irgendwelche Satelliten, dann weiß man, wo man ist. Mit so einem Smartphone, wenn du in der Pampa bist und das irgendwie gar keinen Internetzugang hat, dann will das auch sich nicht.
Nee, passiert manchmal. Dann
kriegst du auch kein GPS, weil das irgendwie nicht kaltstartfähig ist. Das braucht immer schon einen Anhaltspunkt, wo es irgendwie anfangen muss zu suchen. Also ist mir jedenfalls passiert. Ich war halt unterwegs und einfach nur wandern in der fränkischen Schweiz. Ohne Internetzugang, irgendwie Niemandsland und dann kriegt man auch kein GPS mehr. Und das fand ich halt äußerst lästig, weil ich eigentlich auf dem GPS, auf das GPS angewiesen war. Aber wollte nicht.
Ja, ich habe mich auch jetzt entschieden, mir so ein GPS-gestütztes Navigation, Fahrradnavigationsteil zu kaufen. Und habe mich jetzt auch noch gar nicht davon navigieren lassen, aber habe das auch benutzt, um so Touren aufzuzeichnen und einfach auch zu schauen, wie das so funktioniert. Vor allen Dingen das Problem, hatte ich gelesen, ist so ein bisschen, liegt auch so beim Akku. So über den Tag zu kommen und so.
Weil, ja, aber zum Beispiel das normale Garmin-Gerät, dieses Standardding, was fast alle haben, was auch bei OpenStreetMap ja jahrelang empfohlen wurde, ich weiß nicht, ob das jetzt noch empfohlen wird, das hat ja ganz normale, da schiebst du ja ganz normale AA-Batterien rein. Das heißt also, ich habe natürlich Akkus
genommen, austauschen,
aber ich habe natürlich dann immer zwei Sätze Ersatzakkus dabei und dann werden die einfach reingeschoben und das reicht auf jeden Fall.
Dann bist du auf der sicheren Seite. Ja, das Teil, was ich mir jetzt gekauft habe, hat einen fest verbauten Akku, aber ich habe auch schon gemerkt, also dass der irgendwie stärker wird, habe ich den Eindruck. Also bei der ersten Tour war ich abends denn so bei 37%, das ist eigentlich auch noch voll okay. Und jetzt bei einer wesentlich längeren Tour, ich bin am Donnerstag, am Mittwoch von Wittenberge nach Rathenow gefahren, das sind irgendwie so knapp gute 90 Kilometer, habe auch Pausen gemacht und so und das Teil war die ganze Zeit an, war ich bei 47%. Und das ist befriedigend, weil du kannst, entweder kannst du dann auch unterwegs das an den mobilen, an das mobile Ladegerät anschließen, das hat einen normalen USB Ausgang und abends kannst du es halt im Hotel wieder aufladen, wie das Telefon auch. Ein iPhone hält ja auch nur einen Tag durch.
Ja, genau.
Insofern habe ich auch schnell gemerkt, diese Bedenken, dass ich irgendwie nachmittags plötzlich, dass das Ding ausgeht und so, die sind unbegründet. Das funktioniert wunderbar. Und wenn ich dann jetzt im Mai, also meine Tour mache, meine große Tour, möchte ich gerne halt so eine Rundtour machen. Und zwar so die, auch ausgehend wieder von Rathenow, die Havel hoch bis und dann bei Grevesdorf fließt dann dieser Grevesdorf-Vorfluter in die Elbe rein. Das ist übrigens ein sehr schöner Ort, kann ich nur empfehlen, diese Ecke dort. Weil da fährst du hinter Havelberg, fährst du plötzlich auf einer alternativen Strecke von dem Elbradweg und da verläuft die Havel und die Elbe parallel nebeneinander und du bist zwischen beiden Flüssen.
Stimmt,
die werden. Du bist richtig in so einem Zweistromland und das ist faszinierend, weil sind auch beide ganz schön mächtig, die Elbe sowieso, aber auch dieser Vorfluter ist auch wirklich auch groß. Und dann gibst du, kommen die bei Grevesdorf, fließen die halt, fließt dann dieser Vorfluter in die Elbe rein.
Ja, ich war da schon mal,
Das ist eine super Ecke. Und von da aus dann weiter nach Wittenberge. Wittenberge in der Prignitz. Irgendwie fand ich auch, also sehr, sehr, so mein in die Stadt habe ich mich so ein bisschen verliebt auch seit einer Weile. Und dann halt werde ich weiterfahren, Beutzenburg, dann irgendwie da Glückstadt bei Hamburg, hoch bis nach Niebüll, dann gibt es auch diesen Nordseeweg. Dann oben rüber nach Flensburg und dann an der Ostsee, den Ostseeweg dann halt wieder zurück über was ist Heiligenhafen da bei Fehmarn? Und dann Bad, vielleicht mal wieder ein Abstecher noch auf meine Lieblingsinsel, Rügen. Werde ich bestimmt auch machen.
Wo ich noch nie war, meine
Güte. Rügen kann ich, also auch, Rügen hat es auch in sich, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Das ist ein dicker Stein im Meer. Da gibt es auch ganz schöne Steigungen. Und Wittow ist vor allen Dingen, heißt auch Windland. Da hast du nämlich mit dem anderen Problem zu kämpfen, was Fahrradfahrer oft zur Verzweiflung bringt, das Gegenwind.
Naja, ich hatte, war mal befreundet mit einem Andorraner, also einem
Andorra, ja.
Jemand aus Andorra, als ich in Frankreich studiert hatte. Und der wollte in Toulouse, wo ich studiert habe, nicht mit dem Fahrrad fahren, obwohl er eigentlich passionierter Radfahrer war. Und dann hat er mal irgendwann, da habe ich ihn gefragt, also wenn er doch so gerne Fahrrad fährt, warum macht er das nicht in Toulouse? Und er meinte, das sei zu windig. Das kennt er nicht. Aber in Andorra, da fährt er Rad.
Und das ist total bergig, aber da
geht es mal wieder runter. Ich bin kaum mit dem Auto hochgekommen, einen Berg, wo er mich da hingeführt hat. Und dann meinte er, ja, er wird hier immer mit dem Fahrrad rauffahren. Ich dachte, oh Gott. Ja, also das ist schon so eine Einstellungssache. Also wenn man halt das gewohnt ist, eben wie gesagt, als Andorraner, einen Berg rauf und runter zu fahren, dann fällt einem das leicht und der Wind fällt einem schwer. Ich würde es eher andersrum sehen.
Naja, also der Wind ist zermürbend, weil der hört nicht auf. Wenn du,
ja, klar.
Wenn du jetzt in einen, du kannst ja nicht auch einfach nicht zurückfahren, wenn du irgendwo hin willst. Das heißt, du kämpfst gegen so einen Widerstand und du weißt, das endet ja nicht. Und bei einem Berg weißt du, wenn du oben bist, hast du es geschafft und kannst wieder runterfahren. Das, also da, es hat beides natürlich seine.
Ja gut, beim Wind kannst du umkehren in die andere Richtung
fahren. Ja, aber, ja, aber wenn Wind du irgendwo hin, gut, aber wenn du irgendwo hin willst und gerne dahin möchtest, kannst du ja nicht einfach zurückfahren.
Dann musst du durch den, die berühmte Geschichte von den Leuten, die zur Loire-Mündung fahren wollten und dann doch in die andere Richtung gefahren sind, weil der Wind halt von Westen kommt und das ist mit dem Fahrrad, denkst du, ja alles flach immer die Loire entlang, höchstens geht es noch ein bisschen bergab, aber du hast halt ständig den Wind vom Atlantik und das ist halt schlecht.
Ich bin auch, warum ich die Reise im Elsass gemacht habe, war genau also aus diesem Grund. Ich war eigentlich in der holsteinischen Schweiz unterwegs und wir wollten dann eigentlich auch einen Abstecher nach Husum machen, vielleicht nach Sylt kurz rüber. Und da war auch tagelang extremer Wind, aber leider auch mit Nieselregen.
Ja, ja.
Und das hat uns so zermürbt, dass wir damals damals eine Bahn genommen und sind nach nach Frankreich gefahren. Und da war schönes Wetter und waren halt Berge, waren auch anstrengend, aber kein Wind. Gut, inzwischen, also ich bin da inzwischen echt hart im Nehmen. Das ist auch so ein Gewöhnungsfaktor letztlich. Ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht, was war das für ein Sturmtief am Montag oder am, es war jedenfalls
ein schönes Sturmtief.
Und ich war jetzt Dienstag, Mittwoch unterwegs in Brandenburg und da hatte ich halt auch teilweise so einen Gegenwind und konnte irgendwie nur so 10, 11 Stundenkilometer fahren. Aber ich sehe das dann auch irgendwie einfach sportlich und die Elbe macht auch Binden, die macht auch, die windet sich ja. Also du fährst nicht immer nach Westen. Die ist ja Gott sei Dank noch nicht so super begradigt, sondern das ist ja einer der Naturschutzparks. Also diese Elbniederung ist wirklich also ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Und da ist auch relativ wenig Schiffsverkehr. Also und ja, da habe ich halt gegen den Wind angekämpft. Ich wusste dann halt, wenn ich in Lenzen bin, also von Wittenberg nach Lenzen bin ich gefahren, dann fahre ich auch wieder zurück und dann habe ich halt Rückenwind. Freut man sich dann drauf.
Ja, klar.
Naja. Und am Mittwoch dann halt von Wittenberger nach Rathen oder fährst du halt auch tendenziell nach Osten. Und da hatte ich auch dann größtenteils Rückenwind.
Ja, klar. Ja, wir waren hier ja jetzt, achso, du hattest hier noch aufgeschrieben, was für Räder du hast. Hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Da steht hier das Barellia-Rennrad.
Genau,
ich habe inzwischen auch rausgesucht, wo das herkommt.
Genau, ich bin ja so großer Italien-Fan und das ist halt eine italienische Traditionsmarke auch. Also es war auch weitestgehend, also ich hatte dann natürlich auch weitestgehend damals bei diesem Rad auf Shimano, ist halt eine berühmte japanische Firma, habe ich aber weitestgehend darauf verzichtet und habe wirklich teure Campagnolo-Komponenten drauf gehabt. Mhm. Das ist halt auch eine italienische Firma, die vor allen Dingen auch letztlich dafür verantwortlich ist, dass es sowas wie Kettenschaltung gibt. Mhm. Das hat Tullio Campagnolo, die haben das, Campagnolo hat das weiterentwickelt und richtig zur Reife gebracht. Mhm. Und das Rad habe ich auch immer noch. Mit dem bin ich also von 84 bis 92 habe ich das ganz intensiv genutzt. Da habe ich halt auch viel die Italienreise mitgemacht und so. Ja, so ein schönes rotes Barella. Und vor allen Dingen in Italien haben sie sich immer total gefreut, wenn man ein italienisches Fahrrad fährt. Die sind ja auch sehr fahrradbegeistert, die Italiener.
Naja, gut, also das muss man dann auch nochmal ein bisschen. Da kann ich gleich noch was zu sagen.
Relativieren?
Naja, in Italien ist halt so, und das ist in Spanien ähnlich. So der Normal, sagen wir mal so, der Normalbürger oder die Normalbürgerin, die würden nicht auf die Idee kommen, mit dem Fahrrad zu fahren. Wenn aber jemand mit dem Fahrrad fährt in Italien, dann aber richtig. Ja, da wird erstmal ein sophistiziertes Fahrrad gekauft. Und dann werden irgendwelche, dann wird die Kleidung dazu passend gekauft. Und dann legen die aber los. Aber dann sieht man sofort, die meinen das ernst. Ich war jetzt kürzlich auf Mallorca, da waren auch viele Fahrradfahrer unterwegs und die waren auch alle irgendwie overdressed, Fahrrad.
Mallorca ist ja auch ein beliebtes Trainingsgebiet.
Und das finde ich, also so, dass die Leute auf die Idee kommen, mal einfach sozusagen zur Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren, das gibt's halt nicht.
Motorroller, wenn nicht Auto, dann irgendwie Motorroller und so, ne? Ja. Moped irgendwie.
Genau.
Nee, mit Fahrradbegeisterung meinte ich jetzt auch eher wirklich so diese, halt dieses Drumherum, Giro d'Italia und also dieses Sportrad, als Sport, diese Sportart ist halt da sehr populär.
Naja.
Und wenn dann so ein Teutone mit einem italienischen Rennrad ankommt, dann waren sie total begeistert. Ich hatte einen Tretlagerschaden, das war auch, da hatte ich Tretlagerschlüssel leider nicht dabei. Und da mussten wir uns irgendwie mitten auf dem Land irgendwie. Sind wir zum Bauern gefahren und haben ihn gefragt, ob er das irgendwie, und der hat sich total gefreut und hat uns geholfen und so. Und hat auch mehrfach irgendwie darauf hingewiesen, italienisches Fahrrad sind die besten Fahrräder.
Naja, klar.
Fand er jedenfalls ganz klasse.
Ja. Und Bottecchia hast du jetzt hier noch.
Das genau.
Ist das Mountainbike, was du jetzt schon
das, länger. Genau, das andere, dieses Stahl-Mountainbike, das war ein Wheeler. Ich weiß gar nicht, woher die kommen, Wheeler. Das waren damals, galt das als sehr gute Marke. Und Asien, glaube ich, werden die gefertigt. Und jetzt Bottecchia ist auch eine italienische Marke. Das ist aber jetzt keine, halt, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist jetzt kein berühmtes Fahrrad.
Naja, also Bottecchia Fahrradhersteller hat in der deutschen Wikipedia einen eigenen Eintrag. Ich habe auch einen Link gefunden auf Barella, aber Barella ist nur zu finden im Artikel Brügelmann Fahrradversender, weil Barella von Brügelmann in Deutschland vertreten wird.
Ein bisschen halt auch die Hausmarke.
Exklusiv, die Hausmarke, genau.
So ein bisschen die Hausmarke.
Und während Bottecchia, da gibt es halt tatsächlich einen Wikipedia-Artikel über den Fahrradhersteller. Das zeigt doch, dass es irgendwie bedeutender ist.
Das ist gut möglich. Also das zeigt es schon. Aber ich habe den Eindruck, also dieses Fahrrad, was ich jetzt habe, das war bestimmt nicht teuer. Also ich habe relativ viel Komponenten dann ausgetauscht, weil ich gemerkt habe, da waren halt auch nicht die wertigsten Komponenten dran.
Ja, okay.
So. Aber klar, so eine Firma stellt natürlich auch günstige und hochwertige Räder her. Und
naja.
Klar, aber ich habe jetzt selber mit dieser Firmengeschichte von Bottecchia gar nicht so beschäftigt, aber wenn das einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat.
1926 haben sie angefangen.
Oh, ja.
Traditionsmarkt. Wobei Carnelli, das ist der eigentliche Mensch, der hinter der Marke steckt, die hat er benannt nach dem Radrennfahrer Bottecchia. Aber der eigentlich heißt Carnelli und der hat vorher schon Carnelli, der hat vorher schon Motorräder gebaut. Und jetzt machen sie, danach haben sie Fahrräder und Motorräder gemacht und jetzt macht er, glaube ich, nur noch, genau, seit 51 Guido Carnelli ist dann der Sohn. Ja.
Nur noch Fahrräder.
Ja, einer der größeren Hersteller von Touren- und Rennrädern. Mehr als 50.000 Fahrräder hat der Bottecchia in Europa verkauft 2006. Ja, und in Deutschland vertreibt die BBF Bike aus Dahlwitz-Hoppegarten bei Berlin die Marke.
Aha.
Ja.
Na.
Das war hier noch.
Also nicht nur der Franz Martin.
Berliner. Nee, der das ist ja der große, der Franzmann verkauft dann das, was er von BBF einkauft.
Nee, das war ja vor allen Dingen auch ein gebrauchtes Teil. Das hat ihn ja irgendjemand verkauft. Aber mit Quittung und so. Also da.
Naja, klar.
Ja, also sicher, es gibt italienisch, also es gibt ja dann auch Colnago oder Pinarello.
Es gibt, da gibt haben eine sehr Menge. Menge. Also Fahrräder sind da.
Ja, ja.
Ja, und dann
also ist eine, haben eine große Kultur, was Fahrrad angeht, also
ja,
Hersteller und
ja.
Ich meine,
ja, du meinst?
Auf der anderen Seite frustrierend natürlich. Ich habe auch als Jugendlicher schon auch gern so, ich hatte damals noch einen Fernseher, ich habe natürlich auch gern so diese großen Touren geguckt. Giro d'Italia oder Tour de France, aber es hat mich irgendwann einfach nur noch genervt, als das dann mit diesen, oder Friedensfahrt gab es auch in der DDR und in Polen und dann sozialistischen.
Ja, dieses sehr Doping beim Radfahren.
Genau.
Das
hat mich irgendwann einfach frustriert und ich habe mich da komplett von abgewendet, von diesem Sport, weil man denkt irgendwie, das ist einfach pervers.
Ja, ist wirklich pervers. Also ich habe es ein bisschen näher mitbekommen. Ich hatte, ich habe ja geforscht im Baskenland für meine Dissertation und da hatte ich mich so ein bisschen angefreundet mit einem dortigen Basken und auch Forscher, Sprachforscher. Und der hatte einen damals noch sehr jungen Sohn, der Sohn war damals vielleicht Teenager oder so. Und der machte Radsport. Und hat dann später damit aufgehört. Zwar auch wegen der ganzen Doping-Geschichte. Die haben also damals schon, ja, man kann fast sagen, den Kindern, also den Teenagern, die haben die damals
systematisch
schon angefangen zu dopen. Das muss man sich mal vorstellen. Also im sozusagen vorprofessionellen Bereich.
Genau.
Und das habe ich so ein bisschen mitbekommen, weil sich der Vater halt da sehr Sorgen gemacht hat und das mir dann auch immer erzählt hat. Also wenn wir nicht gerade über Sprache gesprochen haben, hat er immer über seinen fahrradfahrenden Sohn gesprochen.
Okay.
Und dann habe ich mir auch gedacht, meine Fresse, also das muss ja irgendwie nicht sein. Und der Sohn hat es dann auch aufgegeben.
Weil du fährst einfach auch nicht mit
selber
im Feld, wenn du nicht auch irgendwie dann dopst.
Ja.
Und Armstrong und solche Größen, wo man immer gedacht hat, Mensch, Sven Ulrich, nein, die machen das nicht. Ach.
Ja, genau, die machen das dann auch.
Ja.
Aber das war schon ziemlich, das ist nicht schön. Und dann muss man es auch, das finde ich auch ganz gut, dass halt dann eben auch diese Sportevents dann nicht mehr so populär sind, weil die Leute einfach gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Ja. Weil gut, wenn man sagt, wir probieren mal aus, was man aus den Menschen alles mit Medikamenten rausholen kann, dann mag es ja noch eine Berechtigung haben, ne? Auch wenn es dann immer noch irgendwie fragwürdig ist. Aber wenn das dann auch eher jetzt noch so im Betrugsbereich läuft und eben auch kriminell ist, dann ist es halt auch, das will man nicht.
Ja, und auch diese Forderung, das sollte alles freigegeben werden.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich finde das einfach, also
nee, das ist, also mit Sport hat das dann auch nicht mehr viel zu tun.
Nee. Ich meine, da geht es halt um Geld, um Kohle.
Ja, genau. Könnten wir eigentlich direkt überleiten zur Geschichte des Fahrrads. Da wolltest du ja was zu sagen.
Naja, nun, ich meine, es ist ja, also die Fahrradkultur und so, das hat ja alles auch seine Entwicklung durchlaufen. Wir hatten ja auch schon gesagt, irgendwie Mountainbike gab es denn irgendwann Und ich finde halt einfach daran faszinierend, irgendwie, wie die Menschen probieren, sich irgendwas einfacher zu gestalten. Hm. So, und das erste Fahrrad hatte ja noch gar keine Kette, also es war ja so ein Laufrad.
Quasi. Genau, so. Von Karl von Drais.
Genau.
Nachdem die Draisine benannt, die eben nicht Draisine heißt, sondern Draisine.
Ja, irgendwie ein Badenser, ein Badener, oder sagt man.
Ja. Und beides. Ein Badener oder Badenser.
Kann man beides sagen, ja?
Ja, es hat unterschiedliche Konnotationen. Ich glaube, nee, Badener ist neutral und Badenser ist so ein bisschen abfällig.
Verstehe, okay. Ja, aber einfach so interessant zu sehen, wie er sich zum Beispiel überlegt hat, wie kann ich schneller vorankommen und wie dann andere wieder überlegt haben, wie kann ich das perfektionieren. So irgendwie.
Ja, das ist eigentlich ein interessantes Phänomen, genau. Also, dass dann immer jemand wieder neue Komponente erfunden hat. Also erst einfach nur diese Geschichte mit dem, dass man halt Räder hat, die man durch den Haufen antreibt, was da sicherlich schon einen Geschwindigkeitsgewinn mit sich bringt.
Naja, kennst du diese Kiddies, die manchmal auf ihren Laufrädern so oft, die haben ein ganz schönes Tempo.
Ja, ja,
klar. Da wundere ich mich manchmal, hui. So. Und das in groß ist bestimmt auch recht schnell. Und dann haben sie sich aber doch überlegt, wie kann man doch die Füße irgendwie vom Boden ganz wegkriegen.
Genau.
So. Ja. So. Und wie kann ich probieren, halt die Übersetzung zu verändern, so bei verschiedenen Geschwindigkeiten. So.
Genau.
Also Thema Schaltung.
So. Aber das kommt ja erst später.
Ja, ja,
das Erste war ja, dass man schon getreten hat, aber dann dieses Hochrad hat.
Genau, noch ohne Kette, genau. Dieses Hochrad und dann kam dieses Niederrad oder wie sie das genannt haben. Und ja, so ein Brite, also die Briten sind ja auch immer ganz vorne dabei.
Naja, in der Zeit, das war
in
ja
der halt Zeit in gewesen,
der Zeit der industriellen Revolution.
Genau, richtig.
Und da waren halt was Technik überhaupt anging, die Briten ganz vorne, klar.
Mhm. Ja. Und halt dieses, nannte sich Rover 1 und 2, das ist eigentlich im Grunde genommen das so der Prototyp des modernen Rades. Wobei das noch nicht mal ein Pneu hatte. Also das hatte noch nicht mal luftgefüllte Reifen.
Ja gut, das war ja dann eine weitere Verbesserung.
Genau.
Zunächst hatte man ja gedacht, Räder tun es. Ich meine, Räder haben es auch an den Kutschen getan, dass es da ein kleines Problem gibt, weil der Mensch da komplett durchgeschüttelt wird und dass es vielleicht unangenehm ist und dass man auch, dass es vielleicht auch zu schwer ist und so. Das sind ja also so Überlegungen, die dann erst kamen.
Genau. Ja, und so ein luftgefüllter Reifen ist dann auch wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Und und dann die Überlegung irgendwie von Fichtel und Sachs, wie kriege ich das hin, dass ich zum Beispiel keine starre Achse habe. Es gibt ja diese Bahnrennräder, die haben ja eine starre Achse. Oder diese Fixies, mit denen manche Freaks rumfahren hier. Die haben ja keinen Freilauf.
Ja.
Aber das ist ja auch ein Problem, keinen Freilauf zu haben. Weil du trittst ja immer.
Ja.
Und das kann ja in Kurven und so auch problematisch werden.
Was ist eigentlich der Vorteil? Denn man sieht ja, dass Leute, die schnell Rad fahren oder gerade auch so der ein oder andere Fahrradkurier, die haben diese freilauffreien Räder. Wobei ich mich mal frage, das hat doch eigentlich überhaupt keinen Vorteil.
Na, also Sportler, also ich habe mal eine Zeit lang auch so mit Rennen, Radbegeisterten zu tun gehabt. Also die trainieren vor allen Dingen mit starrer Achse, um einen gleichmäßigen Tritt reinzubekommen. So. Und ich denke aber, diese Fixies, also ich habe mich damit nicht wirklich sehr viel beschäftigt, genießen einfach halt aber auch so einen gewissen Kultstatus. Und du hast halt unheimlich wenig Teile und desto weniger, da kann halt auch kann auch weniger kaputt gehen.
Vielleicht. Ja, das stimmt natürlich.
Weiß genau. Nicht. Aber ich habe einmal auf so einem Ding gesessen, ist natürlich schon irgendwie. Also für Akrobatik ist es natürlich toll, du kannst auch rückwärts fahren. Ja. Und aber ich stelle mir das im Alltag überhaupt total unpraktisch vor. Und ja. Also ich weiß nicht, und viele Kuriere fahren ja auch nicht mit starrer Achse. Die Räder sehen oft so aus, aber die haben doch eine Freilaufnarbe. Haben keine Schaltung, sondern haben schon nur einen, haben sich daran gewöhnt, nur mit einem Riezel hinten zu fahren und diesen schmalen Lenker, damit sie auch so zwischen die Autos gut durchkommen, zwischen den Autos. Aber die fahren auch viele nicht Fixie. Zumal, ich glaube, auch die Polizei das nicht so gern sieht, weil die Dinger sind halt wirklich...
Ich glaube, die sind verboten im Straßenverkehr. Ja. Das sind spezielle Räder für Rennen,
genau,
was du ja schon angedeutet hast. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, im Straßenverkehr darf man die gar nicht
mehr nutzen. Nein. Ach, dann darfst du nicht mal so ein nacktes Mountainbike benutzen, wenn es danach geht. Da ist jetzt sogar ein Aufkleber drauf, dieses... Fahrrad ist nicht dazu geeignet, nach dem STVO Straßenverkehrsordnung. Nein, auf meinem nicht, aber habe ich neulich mal auf einem gesehen, das ist ein Aufkleber drauf. Dieses Fahrrad darf nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Aha. Klar, ist keine Lichtanlage dran. Das entspricht nicht den Ansprüchen.
Ja.
Aber ich meine, diese Freilaufnarbe ist halt auch ein Weg gewesen. Torpedoschaltung. Auch so ein Punkt gewesen. Ich war, glaube ich, auch Fichtel und Sachs. Und dann hat Campagnolo diese Kettenschaltung mit dem typischen Umwerfer. Das sind halt so Entwicklungen, die halt das Fahrrad auch immer leistungsfähiger gemacht haben.
Klar,
konnte weitere Strecken zurücklegen. Und dann auch durch das Verbauen anderer Materialien. Es gibt ja auch Carbon. Ist auch super leicht und sehr stabil. Oder halt Aluminium.
Ist das wirklich stabil? Oder
ich denke ja.
Also ich hatte auch immer gedacht, eigentlich müsste doch dieses Carbon stabil sein. Und vor einiger
Zeit... Ich habe noch nichts Gegenteiliges gelesen.
Vor einiger Zeit war ich mal mit Freunden unterwegs, irgendwo auch also in der Pfalz. Und wir waren da auf so einer Burg. Und da ist... Einer der Leute, mit denen wir da unterwegs waren, weil es da so irgendwie so eng war, und da standen halt so Räder an so eine Wand angelehnt. Und da ist einer von den Leuten irgendwie mit der Tasche oder was gegen so ein Fahrrad gekommen. Und das ist halt umgefallen, weil das nur an die Wand gelehnt war. Und dann kam der Fahrradbesitzer ganz aufgeregt und sagt, oh, das ist ein teures Carbonrad und das geht kaputt. Und,
naja, ja, aber vielleicht hat er
auch gedacht, also entweder das ist stabil, dann ist es eigentlich wurscht. Also ein Fahrrad muss ja auch mal umfallen können.
Ja,
und er hat da einen Aufstand gemacht.
Wahrscheinlich war
eigentlich gar nichts. Im Grunde, wenn man genau die Schuld sich anguckt, dann muss der Radfahrer eigentlich sein Rad ordnungsgemäß abstellen, kann das nicht gegen die Wand lehnen und dann sagen, hier, ich hab's umgeschmissen.
Ja. Also, ja, das war. Und vielleicht hat er sich auch einfach ein bisschen aufgeregt. Ich denke schon, dass das ist ja flexibel. Und es wird ja jetzt nicht nur, es wird ja auch bei vielen anderen Gegenständen, die sehr viel Belastung aus, genau. Oder auch Fahrradhelmen, glaube ich.
Ja.
Und insofern denke ich, ist das schon ein sehr stabiles Material. Ich bin da jetzt allerdings nicht so in der Lage, ich habe da jetzt nicht viel drüber gelesen. Ist das jetzt irgendwie, also gefühlt würde ich sagen, ist es flexibel und stabil.
So. Ja, ich glaube auch.
Also, und klar, der ist bestimmt angekommen, weil das auch für ihn wahrscheinlich so eine Art Fetisch war.
Genau,
und jetzt vergreift sich da jemand, schmeißt das um.
Ja, ich guck mal hier, Carbon, was wir da in der Wikipedia finden, aber Carbon ist halt jetzt doof. Weil Kohlenstoff, ja. Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff, das wird es wohl sein. Ja, dann finden wir wahrscheinlich was es damit auf sich hat. Genau, ja, CFK, KFK, verkürzt Carbon, Verbundwerkstoff, Bauxitharz ist das eigentlich.
Wird auch bei Booten benutzt, genau, glaube ich, ja. Bei Segelbooten.
Ah, ja.
Hier steht's. Und das sind, glaube ich, so Fasern, die so kreuzweise. Und das
macht
es, glaube ich, auch so stabil. Weil
Ja. Klar, gut, das kann natürlich zerkratzen, aber
okay,
sonst ist es in der Tat ist in der Tat hier sehr stabil.
Na klar, und wenn an seinem leicht 2500 stabil. Euro Fahrrad, teuren Fahrrad ein Kratzer dann dran war, das hat er, glaube ich,
eher gemacht. Ja, das hat jeder nicht so gern, das ist schon richtig. Ja. Aber es ist halt sehr, sehr leicht und sonst sehr stabil, ja. Ja, und es ist auch, es hat dieses, hier steht was von Elastizitätsmodul, was sehr hoch ist.
Und ich glaube, na klar, also Flexibilität ist ja immer auch ein Stabilitätsfaktor, wenn du jetzt Erschütterungen und so mit reinnimmst.
Ja. Ja.
Und wenn das starr ist, ist natürlich die Gefahr größer, dass es bricht, als wenn es sich bewegt und halt dadurch auch so ein bisschen abfedert, denke ich mal.
Ja.
Ja. Also würde ich so sagen.
Ja.
Und Leichtigkeit ist natürlich das A und O.
Mhm.
Ich weiß, was manche Rennradfahrer da für einen Kult betreiben mit Titanbolzen. Mhm. Und dann werden die Kettenschaltungen noch mit einem Bohrer, werden dann auch Löcher reingebohrt, um noch ein paar Gramm zu sparen. Mhm. Und dann irgendwie so um unter 10 Kilo zu kommen. Und ja, das ist natürlich... Er hat trägt teilweise verrückte Züge.
Ja.
Aber wenn du ein sehr leichtes Rad hast, kannst du dir zumindest, ich meine, es kommt ja alles dazu. Ich meine, du brauchst ja auch in der Stadt ein gutes Fahrradschloss. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade so ein Arbus, so ein Gelenkschloss, das wiegt 1,5 Kilo.
Mhm.
Nur das Schloss.
Mhm.
Ja. Und dann hast du halt Komponenten, die alle wieder dazukommen. Also, wenn das Grundgerüst leicht ist, ist das schon mal echt klasse.
Ja, ich sehe gerade, wird Epoxidharz verwiesen und auf die sogenannten Aramide, aromatische Polyamide und Paraaramide. Und da kann man offensichtlich ganz leichte Materialien herstellen, die absolut unkaputtbar sind. Und das wird eben
Flug.
Flugzeugbau, Segelflugzeugbau, Schutzanzüge für die Feuerwehr und all sowas. Na, geht nicht kaputt, das brennt nicht und und ist eben ganz leicht. Ja, genau. Tennisschläger, Hockeyschläger, Segelboote, Surfbretter, Gleitschirm, Rebschnüre, was auch immer das ist und Zauberkünstler, Invisible Kevlar Thread, unsichtbarer Faden.
Ach, da war verstehe.
Ja.
Ja, ich habe mir neulich so ein paar im Internet so ein paar Carbon-Fahrräder angeguckt, aber es ist halt doch unerschwinglich teuer.
Mhm. Naja, klar.
Und Aluminium ist auch leicht.
Mhm.
Insofern werde ich mich dann 2016 auf jeden Fall wieder für einen Aluminiumrahmen entscheiden, weil das ist schon auch wirklich
gutes
Material.
Ja, und hier ist auch das Pedelec erwähnt in deiner Liste.
Von Yamaha.
93 Yamaha, genau.
Ja. Naja, nun, ich meine, an sich wirklich auch eine tolle Sache, wenn der Strom jetzt nicht irgendwie aus dem Atomkraftwerk kommt. Das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert, auch bei Elektroautos und so. Das ist ja fragwürdig, wo der Strom dann herkommt.
Ja.
Aber an sich finde ich das ist natürlich ein logischer Schluss, zu sagen, auch gerade Franken, du hast von Franken gesprochen.
Ja, ja, klar.
In der hügeligen Landschaft, dass ich mir da irgendwie eine Unterstützung hole.
Mhm.
Und
ja,
das insofern ist, eigentlich eine einzigartige Sache. Also,
klar. Und ist dann auch noch was fürs Alter. Wenn man älter wird und nicht mehr so kann, kann man sich dadurch auch unterstützen lassen.
Ja.
Und wie gesagt, man kann es halt so einstellen. Also das Prinzip ist halt, je mehr man tritt, umso mehr wirkt auch der Motor. Das heißt also, man ist auch selber gefordert, aber man kann sich eben unterstützen lassen. Gerade wenn es schwer geht und man treten muss, dann geht halt der Motor, sodass man im Grunde immer in der gleichen Weise treten kann.
Mhm.
Ja, das ist also immer im Grunde wie konstant gerade fahren. Ja, also ich habe es mal getestet.
Ja, ich habe noch
bei einem Freund von mir.
Ja.
Und auch einmal bei einem Fahrradladen, da habe ich es dann auch nochmal getestet. Aber ich habe mich dann doch nicht dazu durchringen können. Aber es ist schon ein interessantes Fahren. Aber man halt wirklich immer, also man fährt bergauf, aber es ist genauso, wie wenn man geradeaus fährt vom Gefühl.
Das ist natürlich eine schöne Sache.
Also, ja.
weil manchmal, wenn du jetzt schon stundenlang unterwegs bist und dann, oh, jetzt kommt nochmal ein Berg.
Ja, aber im Moment sind die Dinger halt sehr schwer und wenn dann irgendwann die Batterie leer ist und du musst es dann weiter drehen, dann hast du natürlich
das, lädt sich auch
das
nicht
ganze
auf,
Gewicht. Nee, es lädt sich nicht auf durch Treten. Okay. Das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Da frage ich mich, vielleicht weiß das ja jemand der Hörer, warum macht man das eigentlich nicht so? Man könnte doch eigentlich ein System haben, wo man halt tatsächlich dieses Pedelec-Prinzip hat, aber wenn es nun bergab geht oder wenn es dann leicht zu treten ist, dann lädt...
Könnte da irgendein Akku gespeist werden.
Ja, aber wahrscheinlich ist nicht genug Kraft da, um den dann wirklich nachhaltig aufzuladen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Oder der nimmt halt dann auch wieder an... Also der halt stellt auch einen Widerstand dar.
Dann. Klar. Naja.
Wobei, also ich habe jetzt keinen Nabendynamo, aber es gibt ja auch diese Nabendynamos für Licht, okay, für weniger Energie brauchst du da, die du da brauchst. Aber die haben halt auch, glaube ich, nicht nennenswerten Widerstand, wie jetzt damals
Sie
nicht.
Also ich habe keinen, also ich habe einen normalen Dynamo, aber ich bin auch schon mal auf dem Leihfahrrad gefahren mit Nabendynamo oder auch hier die Crawlerbikes in Berlin haben ja auch einen Nabendynamo. Und ich habe da jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie anstrengender ist.
Aber gut, Licht ist auch eine andere Geschichte als
ein Motor. Ja, da braucht man nicht so viel, da braucht man nicht so viel Energie auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch nochmal der Punkt. Also das ist dann nochmal ein Unterschied, das denke ich auch. Aber ich denke, da tut sich auch noch viel. Wir sind da jetzt bei diesen Elektromotoren noch ganz am Anfang und ich denke, da wird noch einiges auf uns zukommen und ich denke, das ist auch wirklich eine ganz gute Zukunftsgeschichte für das Fahrradfahren. Also da wird bestimmt noch einige Entwicklung vorangetrieben werden. Und von daher ist das natürlich an der Stelle wirklich dann interessant. Ja.
Ja, vor allen Dingen auch mit dem, also mit der Verkleinerung des Akkus auch. Wird leichter und leistungsstärker werden.
Ja.
Da wird auch noch einiges passieren und auch vielleicht, also es gibt ja auch verrückte Verkleidungen dann, die einen dann auch wetterunabhängig machen. So.
Ja.
Und ich habe neulich so ein ganz verrücktes Liegerad gesehen. Das ja war so richtig, der hatte so eine, war nicht komplett verkleidet, aber er hatte so richtig auch so stromlinienförmig. Fand ich schon klasse. Also, wobei ich jetzt Liegerad würde, denke ich mal, für mich auch nicht in Frage kommen. Aber
soll ja gut sein für den Rücken.
Ja, stimmt. Habe ich auch gelesen. Aber das fand ich wirklich, das sah echt wie aus einem Science-Fiction-Film aus, dieses Fahrrad. Das habe ich irgendwo neulich in Berlin gesehen. Also die Entwicklung geht weiter, das ist natürlich ganz klar.
Ja, sind wir eigentlich auch gerade schon im Bereich Zukunft, das passt ja ganz gut. Zukunft des Fahrradfahrens und überhaupt Zukunft der mobilen Gesellschaft.
Ja.
Hier das Thema Politik kann ich ja umbenennen in den Shownotes in Zukunft.
Das ja, also momentan sieht es ja da nicht so toll aus. Es war neulich gerade ein Artikel in mehreren Tageszeitung, dass sich ja eigentlich Berlin sehr viel vorgenommen hat, was also fahrradpolitisch was, also Fahrradwege und Fahrradstraßen und so angeht. Und da haben sie wohl wirklich fast gar nichts verwirklicht. Also die, wobei ich sagen muss, Berlin ist schon, also ich fahre ja immer auch viel in Berlin und es ist schon auch zum Teil, du kannst dir gute Routen suchen, wo du auch sehr schön fahren kannst.
Ja.
Aber es kommt unheimlich oft bestimmte Ampeln am großen Stern.
Ja, genau. Und es gibt wenig Fahrradwege. Die Fahrradwege, die es gibt, sind in einem furchtbaren Zustand.
Ja,
also, die meisten viel zu schmal und überall ein Wurzelwerk durch und sonst was anderes. Aber du hast halt diese riesenbreiten Straßen, du hast halt praktisch im Innenstadtbereich überall Busspuren, die du als Radfahrer nutzen kannst und all sowas und auch also es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten an sich schon, weil die Straßen halt so breit sind in Berlin oder auch wenn du rausfährst, also so eine Sache, die ich mal gemacht habe hier vom S-Bahnhof Wannsee ab, kann man ja dann auch also Pfaueninsel und so.
Und
dann fährst du ja auch ab von der Straße und dann durch den Wald und du hast da eine Strecke, die auch völlig autoverkehrsfrei ist. Da darf ja nur der Bus langfahren, der aber irgendwie auch nur am Wochenende fährt oder so, zur Fauninsel. Oder nur ganz selten.
Das historische, da fährt so ein historischer Bus.
Ne? Na, das ist, glaube ich, eine normale Linie, aber ich glaube, die fährt
einmal eine Stunde oder so.
Also jedenfalls, ich habe keinen Bus gesehen, die ganze Zeit.
Ja, ja.
Da kannst du zur Fauninsel fahren, also völlig ohne Auto. Und dann kannst du von da aus weiterfahren, ja durch den Park, nach Potsdam.
Genau.
Ja. Und dann, da musst du ein Stück diese furchtbare Berliner Straße fahren, aber nur ein ganz kleines Stück. Und dann bist du wieder verkehrsfrei am Wasser entlang. Und offiziell darfst du da in Potsdam im Park nicht fahren. Da bin ich dann schon mal angehalten worden vom Parkwächter.
Ja, ja.
Die sind da ganz rigoros und jagen Fahrradfahrer. Aber gut, der hat nur gesagt, ich darf nicht fahren. Und dann war gut.
Ich meine, das ist das eine.
Aber du hast natürlich da schöne Möglichkeiten. Dann bist du ja noch nicht in Brandenburg, du bist ja noch in der Stadt und bist trotzdem relativ autofrei.
Stimmt. Das meinte ich auch eben. Also man kann sich gute Routen suchen.
Ja.
So. Ja. Aber so im Alltagsleben, da hast du nämlich auch total recht. Der Zustand der Fahrradwege ist teilweise echt wirklich mies. Und es gibt ja auch den Ansatz, ich hatte auch lange Zeit den Ansatz vertreten, warum überhaupt Fahrradwege? Ich kann auch die Straße benutzen. Und es gibt ja auch
nicht. Darfst du ja inzwischen in Berlin.
Es gibt keine Fahrradwegbenutzungspflicht. Ja, nur wenn
wegen der schlechten Zustände der Fahrradwege. Ja.
Nur wenn dieses blaue Schild da steht, dann musst du halt auf dem Fahrradweg fahren. Aber an sich könnte da natürlich viel mehr gemacht werden.
Ja.
Weil, also der Straßenverkehr ist halt extrem. Es gibt unheimlich viele Baustellen. Es gibt unheimlich viele Autos. Ich bin jemand, der jetzt nicht per se irgendwie da jetzt eine Feindschaft aufbauen möchte gegenüber Autofahrern.
Ja.
Aber es ist einfach so, dass da liegt da ein Hauptgefahrenpunkt natürlich auch. Nicht als Fahrradfahrer. Du musst unheimlich umsichtig fahren.
Ja.
Ständig schwebst du quasi liegst du auf Messerschneide.
Ja, weil man der Schwächere ist. Also ich meine, es gibt sicherlich auch Fahrradfahrer, die
komisch fahren. Dazu wollte ich auch noch kommen. Ja, das ist natürlich der andere Punkt. Den wollen wir nicht verschweigen hier.
Ja.
Aber wir hatten ihn ja eben so ein bisschen von der Zukunft ausgegangen. Und ich würde mir wünschen, dass es halt wirklich halt mehr im Alltag, also klar, es gibt wunderbare Wege. Ich kann auch am Hohenzollernkanal rausfahren zur Havel und da gibt es einen wunderbaren Fahrradweg und so. Aber im Alltag wünsche ich mir oft auch einfach mehr Möglichkeiten, eine eigene Strecke zu haben, ohne halt unbedingt in diesem absoluten Verkehrschaos zu stecken. Und auch die Gefährdung halt etwas dadurch zurückschrauben zu können.
Ja, klar.
Und da liegt sicherlich sehr viel Potenzial. Ich meine, natürlich es ist eine Frage, also wer auch gerade Politik macht und wie viel Macht so eine Lobby hat. Ich meine, auf der einen Seite wird das ja auch immer groß geschrieben. Fahrradfahren ist gesund, schont die Umwelt, den Geldbeutel und die vielen Autos, Park and Ride und so. Und, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich ernsthaft betrieben wird. Und dass also doch irgendwie die ganze Verkehrsplanung doch sehr stark dem Autoverkehr ausgerichtet ist in diese Richtung.
Ja, also das wäre gut, wenn man davon abkäme, denn also erstmal haben immer weniger Leute auch in Berlin ein Auto, weil diese Stadt eigentlich nicht Auto, also du hast eigentlich nur Nachteile. Du musst Parkplätze suchen, die Parkraumbewirtschaftung stört, die ist teuer, also ein Parkplatz im Berliner Zentrum ist halt einfach teuer, das sind 2 Euro die Stunde und so. Und du hast dieses gut ausgebaute Netz der öffentlichen Verkehrsmittel. Das heißt also, wer jetzt nicht Fahrrad fahren will, kommt trotzdem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln besser zurecht. Und es ist auch wirklich zeitlich besser. Ich habe es neulich mal getestet, weil ich bei einem Freund war, der wohnt in Bohnsdorf, und also im Süden von Berlin und in der Nähe vom Flughafen Schönefeld. Und ich bin hingefahren mit U-Bahn und S-Bahn. Also reine Fahrzeit 36 Minuten. Natürlich von Haus zu Haus bist du dann eine Stunde und 10 Minuten unterwegs, aber 36 Minuten reine Fahrzeit. Und zurück hat mich jemand mitgenommen.
Ah, okay.
Der hat mich nach Neukölln gefahren und da bin ich in die U-Bahn gestiegen. Und da war ich alleine schon von Bohnsdorf nach Neukölln, weil es halt relativ früh am Abend war und sehr viel Verkehr noch war. Also richtig noch so der späte Feierabendverkehr an einem Freitag, glaube ich, war es. Und da haben wir fast eine Stunde gebraucht, bis wir am Hermannplatz waren. Und da habe ich mir auch gedacht, also das steht in keinem Verhältnis. Also selbst außerhalb der Stadt ist es einfach keine Freude, mit dem Auto zu fahren in Berlin. Und deshalb wären eigentlich alle gut daran, wenn man mehr tun würde für andere Verkehrsmittel.
Ich meine, es ist ja auch, also im urbanen Umfeld ist das Fahrrad halt wirklich auch echt das ideale Verkehrsmittel. Du merkst es ja auch, ich als Ganzjahresfahrer, wenn die Schönwetterradler dann wieder, es ist jetzt die Zeit.
Ja, ich bin Schönwetterradler.
So, März.
Also das muss ich vielleicht mal zugeben.
Ist ja auch wohl, ich finde es ja, desto mehr Radler, desto besser, finde ich wirklich wichtig, weil dadurch wird auch, es ist einfach dann ein gewisses Machtpotenzial da. Wenn mehr Leute Fahrrad fahren, gibt es auch mehr Leute, die sich vielleicht über irgendwas aufregen.
Ja? Klar.
Und du merkst wirklich, wenn es jetzt Frühling wird, es gibt viele Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen.
Ja.
Das ist eindeutig. Und deshalb, was sie zum Beispiel am Großen Stern dann auch wirklich endlich gemacht haben, da gab es ja früher oft, eigentlich konnte man ja nur in eine Richtung rumfahren. Was natürlich keiner gemacht hat. Weil die meisten sind einfach.
Ich wusste das gar nicht. Ich erfahre jetzt hier noch Neues in dem Podcast.
Und inzwischen.
Früher bin ich da ständig lang gefahren, weil ich am Anfang in Moabit mitgewohnt habe.
Ja.
Und ich höre jetzt zum ersten Mal, dass ich da nur in einer Richtung
fahre. Inzwischen ist es so, dass in beiden Richtungen Fahrradwege ausgeschildert sind mit Pfeilen. Also es ist, glaube ich, wann haben sie die Goldelse haben sie renoviert? 2013, glaube ich. Und in diesem Zusammenhang haben sie auch das Radwegenetz am Großen Stern.
Gut, ich habe 98 Moabit gewohnt. Und da bin ich schon in beide Richtungen gefahren. Wie sollte ich sonst nach Hause kommen? Also.
Da stehst du mit diesen Ampeln teilweise jetzt Hofjäger Allee rauskommst und dann irgendwie 17. Juni nach Charlottenburg weiter willst, musst du ja einmal rum. Da bist du dann erstmal so 10 Minuten, Viertelstunde unter Umständen. Nein, das haben sie, da war die Verkehrspolitik schon irgendwie einsichtig. Das haben die inzwischen so gemacht. Und ja, also auch an manchen Stellen wird auch einiges getan, aber neulich habe ich wieder, das fand ich auch sehr interessant, habe ich auch so einen Aufkleber an so einer Ampel gesehen. Das war jetzt aber von so einem Fußgängerverein. Diese Ampel ist eine fußgängerfeindliche Ampel.
Ja.
Irgendwo an der Urania. Da habe ich schon gestanden. Da denkst du, ist die Ampel jetzt kaputt? Da ist zwar auch so ein Druckknopf, aber da passiert ja manchmal irgendwie 10 Minuten gar nichts. Nur die Autos haben grün.
Ja.
Und du kannst da auch nicht mal so illegalerweise dann so durchflutschen, weil halt wirklich der Verkehr fließt. Okay.
Ja, naja, also es ist ja, ich habe ja mal mich politisch hier betätigt, beziehungsweise ich bin immer noch bei der Piratenpartei, aber da passiert jetzt im Moment wenig. Wir hatten ja bei der letzten Wahl hier in Schöneberg auch das Konzept der demokratischen Ampeln. Denn im Moment ist so, die Ampeln sind undemokratisch. Also ein Wesensmerkmal der Demokratie ist ja, dass man die Schwächeren schützt auch. Also es gibt Minderheitenrechte und all sowas. Also Demokratie ist ja nicht einfach, der Stärkere setzt sich durch, sondern es müssen entsprechende Rechte sein. Und du hast halt hier in Berlin oft die Situation, dass du als Fußgänger oder Radfahrer das Nachsehen hast.
Ganz klar. Also
die Radfahrer durch die Ampelschaltung, weil an vielen Stellen die Ampel eben auf so 50 Stundenkilometer und so eingestellt sind, das kannst du halt nicht schaffen als Radfahrer. Und dann stehst du an manchen Stellen, zum Beispiel Yorkstraße raus, stehst du an jeder Ampel, also in beide Richtungen an der Yorkstraße. Das ist wirklich
grüner Welle.
Grüner Welle. Und das ist einfach total nervig. oder auch Grazer Damm oder so, oder auch in jeder Ampel. Das ist total nervig. Und dann kommt noch dazu, dass wir da Fußgängerampeln haben, wo du nicht in einem Rutsch über die Straße kommst. Hm. Du musst auf der Mittelinsel stehen, nur die Mittelinseln sind manchmal ganz klein. Jetzt stell dir vor, eine Schulklasse, eine Grundschulklasse geht über die Straße. Dann müssen die ganzen Kinder, müssen 20 Kinder auf der Mittelinsel, wo Platz für 3 Personen ist, stehen, mitten auf der Straße. Das ist doch ein Unding. Ne? Und es muss einfach so geschaltet sein, dass ein Fußgänger, wenn es grün wird, die Chance hat, über die gesamte Straße zu kommen und nicht nur bis zur Mittelinsel. Mhm. Und bei allen Ampeln da an der Göbenstraße, also hier direkt bei mir, wo ich wohne, ist es so, dass du auf der Mittelinsel stehen bleiben musst. Mhm. Und manche der Mittelinseln sind halt ganz klein. Und das kannst du nicht. Das ist einfach ein Unding. Ne? Und das ist undemokratisch. Deshalb demokratische Ampelschaltung. Aber die Piraten sind ja nicht gewählt oder nicht ausreichend gewählt worden. Also es ist nichts geworden aus der demokratischen Anschlag bisher. Aber wir können das nochmal versuchen. Es gab eine Eingabe bei der BVV. Aber im Moment kann man da wenig machen, weil halt der Ampelbetrieb ja auch outgesourced ist. Macht ja eine private Firma und so. Das ist alles ganz furchtbar. Gut, brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen, aber das wäre ein wichtiger Punkt, dass man da zum Beispiel mal dran arbeitet. Also kann man machen. Dann habe ich hier.
Zumal ja auch so eine Frustration dazu führt, dass du irgendwann einfach gewisse Verkehrsregeln negierst, ignorierst.
Ja, genau.
Fahrradfahren und dich dadurch halt eigentlich schon nicht mehr verkehrsgerecht verhältst.
Das zeigt halt. Das zeigt halt, dass es eigentlich nicht okay ist. Also wenn das. Da sollte man. Ja, wo wir gerade dabei sind, es gibt ja auch so Aktionsformen, Critical Mass oder so, hat hier gerade einer eingestreut im Chat. Hast du dich damit mal beschäftigt?
Critical Mass?
Ja.
Nein.
Ich lese mal vor. Critical Mass, deutsch kritische Masse, ist eine international verwendete Form der direkten Aktion, bei der sich mehrere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, hauptsächlich Radfahrer, scheinbar
spontan
sie treffen, um mit gemeinsamen und unhierarchischen Fahrten durch Innenstädte ihrer bloßen Menge und dem konzentrierten Auftreten von Fahrrädern auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam zu machen und mit dem, jetzt Anführungszeichen, mit dem Druck der Straße mehr Rechte für Radfahrer und vor allem eine bessere Infrastruktur, um mehr Platz einzufordern. Ja.
Stimmt, davon habe ich neulich mal was mitbekommen.
In der Zeit gab es einen Artikel, ich glaube auch im Tagesspiegel war ein Artikel, also in der Zeit auf jeden Fall, der ist hier verlinkt, der Artikel. Ich poste es mal in die Shownotes. Und da gab es auch wohl schon relativ große Auseinandersetzungen um die Thematik. Wie gesagt, Critical Mass.
Ist eine gute Sache, ne? Also so, ich meine, das muss nicht immer so eine große Sternfahrt sein, wobei die auch natürlich super ist. Und an sich einfach zu zeigen, man ist präsent.
Genau.
Ja?
Hier sind auch spektakuläre Bilder, wenn man sich das anschaut, also San Francisco 2005, Critical Mass in Prag, Budapest, und Tel Aviv sieht jetzt nicht so besonders aus. Aber das ist schon. Also wenn dann so ein riesen Fahrradpulk da durch die Gegend fährt, dann haben die halt Vorfahrt. Ne?
Ja, wenn du allein unterwegs bist und du musst ja eigentlich, theoretisch darfst du ja gar nicht so nah an den parkenden Autos fahren.
Ja.
Könnte auch jederzeit eine Tür aufgehen.
Ja.
Und wenn du dann ständig angehupt wirst.
Weil du dich verkehrsgerecht verhältst.
Das eigentlich, ist genau.
Ja. Das ärgert mich dann auch immer.
Das sind so also manche Punkte, da kriegst du schon ganz schön manchmal so ärgerliche Gefühle. Auch wenn jetzt zum Beispiel du kommst an der Ampel, du hast da so eigentlich sogar deine Fahrradspur, die Autos stehen auch an der Ampel, stehen aber so weit rechts, dass du gar nicht mit dem Fahrrad vorfahren kannst zur Ampel.
Ja, ja.
Das sind auch manchmal so Momente, da möchte man doch mal leicht an so ein Auto klopfen und den oder die Autofahrerin fragen, warum können sie nicht unsere Spur uns lassen?
Ja.
So, hat ja, ADFC hat ja auch früher oft so schöne Aufkleber, parke nicht auf unseren Wegen. Das ist auch so ein Punkt gewesen.
ADFC kann ich mal gleich verlinken. ADFC, obwohl ich jetzt weniger Fahrrad fahre, bin ich ja auch immer noch Mitglied. Obwohl ich das zum Teil, mir kommt da zu viel Werbung. Also ich weiß nicht, ob du beim ADFC Mitglied bist, siehst du. Also das ist, ich ärgere mich da immer, weil du kriegst halt diese Zeitschrift Radfahren,
ja,
die besteht fast nur aus Werbung und da sind dann immer noch Werbebeilagen, kriegst dann ein Riesenpaket und dann denke ich immer, oh, da habe ich auch schon keine Lust, mir das anzuschauen, geschweige denn was zu kaufen. Also eigentlich ist das auch noch kontra, also weiß ich nicht, also irgendwie.
Das ist halt immer ein Problem, die müssen sich halt irgendwie finanzieren.
Ja. Dann sollen sie doch die Beiträge erhöhen, wenn sie mehr Geld brauchen. Also.
Ja, sicher. Also.
Da wäre ich wirklich bereit, mehr zu zahlen, wenn mir dieser Werbewust da erspart bliebe, den ich da immer bekomme.
Naja. Ich habe da für mich auch jetzt nie so einen Sinn gesehen. Also klar, halt, klar, also fahrradpolitisch ist das schon eine Sache. Weil die machen ja auch sehr gute Sachen, also darf man nicht vergessen. Haben auch zu vielem positiv beigetragen.
Ja. Naja, also zum Beispiel auch so eine Geschichte. Ich habe hier gerade die Open Cycle Map, die kann ich auch nochmal verlinken. Das ist ein Subprojekt von Open Street Map. Und das ist, Moment, da sind halt Fahrradwege eingezeichnet. Und wenn du das jetzt aufmachst, dann siehst du natürlich erstmal nur Europa. Also wenn du natürlich in die Städte gehst, sind natürlich die Fahrradwege und alles eingezeichnet. Aber du siehst natürlich jetzt erstmal nur Europa. Und wenn du mal guckst, ja, also siehst du sofort hier, ja, in Deutschland ist scheiße. Da ist nichts. Hier in Niederlanden oder in Benelux,
ja, okay,
ganz viel. Hier, man kann die Grenzen der Tschechischen Republik allein daran erkennen, dass da überall Fahrradstraßen oder Fahrradverbindungen sind. Und auch Großbritannien oder so. Oder hier Schweiz, Liechtenstein. Ja, also wie gesagt, Deutschland, Österreich ist echt da mal Niemandsland. Und das liegt ja nicht daran, dass niemand da, ich meine, das ist natürlich ein Freiwilligenprojekt, aber bei OpenStreetMap ist halt Deutschland auch mit am besten, weil es einfach sehr, sehr viele Freiwillige in Deutschland gibt, die sowas machen. Also hier liegt es eindeutig daran, dass die Deutschen einfach zu wenig Fahrradverbindungen haben. Ja? Gut, wenn du dann in die Städten gehst, sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Das ist klar, wenn ich das
etwas
größer. Genau. Dann sieht man natürlich plötzlich jetzt hier auf der vergrößerten Ebene hier so Städte da wie Göttingen oder so.
Ja, ja.
Die haben natürlich ein ausgeprägtes Fahrradwegenetz. Dann sieht es natürlich besser aus. Aber wenn man jetzt nur die Fernverbindung anschaut oder auch hier, ne, klar, hier im Ruhrgebiet, Münsterland und so gibt es ganz viel. Aber natürlich ist auch hier das in Niederlanden besser.
Fietzbad.
Ja, genau. Und wenn du hier nach Ostdeutschland gehst, da ist plötzlich nichts. Also ein bisschen in Berlin, aber das war's dann auch. Also das ist schon schwach, ja. Und dann gibt's für Berlin ja auch noch diese BB-Bike. Kennst du wahrscheinlich auch. Auch so eine Fahrradkarte, die recht gut gepflegt ist. Ich hatte mal, also gibt es auch fürs iPhone, aber der Mensch, der das gemacht hat, will dann immer irgendwie per In-App-Zahlung da irgendwie Geld haben und das, also ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, bevor ich es nicht nochmal überprüft habe. Ich habe die jetzt länger nicht benutzt, aber ich hatte das mal installiert. Also die Karte ist toll.
Ja.
Nur wenn dann für die mobile Anwendung da extra Kosten entstehen, ich als Schönwetterfahrer und wenig Fahrer brauch's dann auch nicht wirklich.
Also ich habe, obwohl es Beta ist, eigentlich mit der Fahrradfunktion von Google Maps eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
Die ist gut.
Ja. Also ich bin zwar auch teilweise auf Wegen dann schon gelandet, wo ich nicht mit einem Rennrad oder mit einem Tourenrad langgefahren wäre. Also schon sehr sandig. Das war trotzdem als Fahrradweg eingezeichnet. Aber was ich jetzt vielleicht auch mal probieren werde, ist dann so eine OpenStreetMap-Karte auf dieses Garmin raufzuladen.
Auf jeden Fall.
Also,
auf jeden Fall. Also das solltest du machen. Ich habe das gemacht. Ich habe den Garmin auch gekauft, um bei OpenStreetMap mich zu engagieren.
Ah, okay.
Und also das ist schon toll. Also das sind die besten Karten, die du haben kannst für Garmin. Und wirklich in einer Detailfülle, das ist schon klasse. Ja, und es stimmt auch alles irgendwie. Ich meine, ich habe ja selber hier korrigiert und hier um die Ecke ist ja so ein kurzes Stück 30er-Zone.
Ja.
Und die war falsch eingezeichnet. Ich wusste genau, also auf der Karte, die ist nicht so lang. Und dann bin ich hingegangen und habe genau nachgemessen, wo die 30er-Zone ist und habe das wirklich ganz genau auf die Karte übertragen. Mhm. Und solche Sachen, und das machen halt andere auch. Also ich bin relativ wenig da aktiv gewesen, deshalb will ich mir auch nicht zu viel Lob anheften. Aber andere haben ja wirklich alle Hausnummern aufgenommen, alle Recycling-Kästen da eingetragen und so. Also das ist wirklich, also bessere Karten kann man gar nicht bekommen.
Wächst auch schön. Wächst halt auch ständig an.
Ständig.
Ja, ja. Ständig. Nee, das werde ich mal.
Das ist wirklich, das lohnt sich wirklich. Mhm. Dann gibt es halt die speziellen Sachen, da musst du mal das genau anschauen. Du kannst halt dann auch, je nachdem, wie du fahren willst, verschiedene Auflösungen und so, das Angebot dann der Karten, die du auf dein Garmin-Gerät laden kannst, ist halt riesig. Also kriegst du genau nach Geschmacksrichtung, was du da haben willst. Also was für ein Rendering du haben willst und was für Karten du brauchst und welche Maßstäbe und so. Also hast dann ein wirklich riesiges Angebot an möglichen Karten. Und das ist wirklich also super. Also es gibt eigentlich nichts Besseres. Also es gibt, glaube ich, im ganzen kommerziellen Sektor keine so guten Karten wie bei OpenStreetMap.
Ja, das werde ich mir wohl mal demnächst mal so eine Mini-SD-Karte kaufen. Und dann mal da so eine diese Karten mal raufladen. Ich kann auch bei diesem Edge Touring Plus heißt das, glaube ich, kann ich halt auch so verschiedene Fahrradprofile einstellen. Das finde ich auch ganz gut. Ich kann sagen, eher so Hausfrauenweg oder so auch kleine Wege ausschalten oder genau andersrum. Ich kann sagen, Mountainbike-Profil und suche mir gerade die kleinen Wege. Und wenn dann so eine Karte sehr gut aufgelöst ist, dann hat man auch wirklich Chancen, Wege zu finden, die man so vielleicht nicht unbedingt finden würde.
Ja, und ich meine, als ich damals eingestiegen bin, zum Beispiel bei OpenStreetMap, hat es mich so ein bisschen geärgert, dass es halt dieser US-amerikanische Kartenstil ist. Und man war es halt so von den deutschen Karten gewohnt, dass die irgendwie anders aussahen. Und das hat mich wirklich lange geärgert. Und inzwischen gibt es halt OpenStreetMap deutscher Stil.
Ah, okay.
Nachdem ich mich endlich an den USM-Stil gewöhnt hatte und nichts anderes mehr kannte, kehrte dann der deutsche Stil zurück. Aber die haben da wirklich unheimlich viel getan. Also das ist ein tolles Projekt.
Was ist da anders? Also ein bisschen mehr topografische Einzelheiten? Oder geht's einfach?
Die Farben sind anders. Also es gibt halt eine deutsche DIN-Norm für wie man den Karten Autobahnen kennzeichnet und
also Flüsse kennzeichnet. Einfach in, also vertrauter.
Das ist der deutsche Stil, so sieht halt so eine deutsche Karte aus. Ja, und jetzt schalte ich mal um. So, Moment. Jetzt hat er in einen anderen Ausschnitt genommen irgendwie. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich das jetzt nicht direkt vergleichen kann. Hallo? Jetzt sehe ich gar nichts mehr auf dieser Karte. Das war schon mal.
Der amerikanische Stil.
Ja, so in der Art. Aber früher hat das auch nachgeladen. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist, warum man das nicht macht. Moment, wir machen das anders. Wir machen das anders. Ich mache den deutschen Stil nochmal an und dann mache ich einfach, starte ich einfach OpenStreetMap mit der Endung nicht DE, sondern ORG. Dann macht er nämlich den Standardstil sowieso. Also ich kann in dem DE irgendwie nicht vernünftig umschalten. Aber dann hast du es direkt nebeneinander und dann kannst du den Unterschied, also es ist ganz klar, man erkennt das sofort. Also das ist der internationale Stil.
Jetzt war das auch so, was Apple damals auf dem iPhone, die erste, als sie sich von Google getrennt hatten, das sah auch anders aus. Ich meine, es war auch falsch auch. Teilweise.
Da waren noch viele Fehler, sind aber auch immer noch Fehler drin, ja. Aber jetzt nicht mehr so.
Aber viel. Es sah auch anders aus. Vielleicht war das auch der amerikanische Stil, ich weiß es nicht.
So, hier ist der internationale Stil. Also man sieht jetzt nicht so viel, weil die auch kleiner sind.
Ja.
Also die Autobahn, es ist nicht so, der internationale Stil ist zum Glück auch nicht so autofahrerfreundlich. Aber und das ist halt der deutsche Stil.
Mhm.
Ich mach's noch mal größer. Die Zuhörer können sich das ja auch zu Hause haben.
Genau.
Die jetzt nicht so langweilen mit Sachen, die sie nicht sehen können. Aber man kann das ja, also wenn man hier Berlin in groß hat, dann sieht man es, glaube ich, auch noch besser. Dann sieht man eben, das ist ein bisschen, das sind einfach andere Farben.
Ja, ja, ja.
Und also Autobahnen sind blau zum Beispiel und ja. Also hier ist international. Also Autobahn blau und die anderen großen Straßen rot. Und beim deutschen Stil sind halt die Autobahnen so orange und die anderen Straßen hier in rot. So. Also wie gesagt, deutscher Stil und internationaler Stil. Ja, jetzt hatte man sich einmal an OpenStreetMap international gewöhnt, jetzt ist es wieder deutsch. Auch. Aber es ist halt sehr schön und es ist halt einfach toll, was alles möglich ist, was alles Leute in freiwilliger Arbeit gemacht haben.
Ja, ja,
und sie haben einfach alles, was im kommerziellen Bereich ist, einfach total in den Schatten gestellt. Also das ist schon toll. Also da kann man wirklich eine Menge machen. Ja, wir haben über Zukunft schon gesprochen, aber wir haben jetzt über die gesellschaftliche Zukunft gesprochen. Jetzt gibt's ja noch deine Zukunft. Was sind deine nächsten Projekte? Also einer trainiert, hast du vorhin schon vorgestellt.
Genau.
Und?
Ja, ich will halt in diesem Jahr, wie gesagt, diese Strecke schaffen. Und das ist jetzt erstmal mein zentrales Ziel. Und im Mai habe ich halt diese schöne Tour geplant und will auch so viel wie möglich in diesem Jahr halt rauskommen aus Berlin. Es ist halt, wenn du jetzt klar, du hast so eine Haus- und Hofstrecke, wo du Meter machen willst und die ist auch sehr schön und so, aber ich meine, wenn du sie 30 Mal gefahren bist,
klar,
ist halt nicht mehr so viel Neues zu entdecken und ich möchte schon gerne auch in 2015 etwas mehr in die Gegend um Senftenberg rumfahren.
Was du allerdings ja auch schon kennst.
Aber im Gegensatz zum Havelland und zur Uckermark und zur Schorfheide und also im nördlichen, westlichen und östlichen Teil war ich noch nicht so viel im südlichen Teil von Brandenburg und dann auch schon Sachsen. Also im Senftenberger Bereich, da war ich einmal jetzt. Und da ist man dann auch dann doch schnell in Sachsen. Die Landschaft ist natürlich so ein bisschen noch so eine Mondlandschaft, weil das ist ja alles so Braunkohlegruben gewesen. Aber da ist halt alles renaturiert und unheimlich schöne Wege habe ich da gesehen. Und das will ich mir auf jeden Fall auch noch mehr so erschließen, diese Gegend. Und viel weiter plane ich also jetzt über dieses Jahr hinaus eigentlich nicht, weil, also zum einen, es geht halt immer weiter. Ich werde immer Fahrrad fahren und solange ich das kann, große Auslandsreisen, also jetzt weitere Geschichten habe ich nicht vor. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwann mal in die Mongolei zu fahren oder so. Das wäre natürlich schon so eine Weltreise mit dem Rad ist natürlich schon das Projekt, so das Nonplusultra dann irgendwann, aber das ist natürlich da brauchst du viel, viel Geld, du musst das richtig generalstabsmäßig planen, du brauchst Leute, die dich unterstützen und so. Und
dein Carbon Footprint ist dann auch nicht mehr so toll.
Richtig, weil, ja, also also das sind einfach auch bei der politischen Weltlage, wo willst du denn langfahren? Ich meine, muss man auch echt mal überlegen, wo man da überhaupt noch langfahren kann. Nein, also insofern, ich lebe so im Hier und Jetzt und bin gerade jetzt also wirklich voll in diesem Projekt 10.000 drin. Und Twitter darüber auch viel. Manchmal denke ich schon an euch, hat mich auch jemand so genannt, der Mann, der in Kilometern denkt. Ja. Weil ich merke auch, da kann man sich ganz schön reinsteigern.
Ja, denke also ich auch.
Das ist so, so ein Punkt, den auch schon jemand kritisiert hat, mit dem ich mich unterhalten habe. Mhm. Du hast doch nur noch das im Kopf. So. Und aber ich meine, es entweder du machst es oder du machst es nicht, habe ich mir gedacht. Und ein Pensum will auch bewältigt sein.
Genau. Naja.
Und
also ich habe auch das Gefühl, dass du das eher ruhig angehst. Ich meine, wenn man deine Berichte so anschaut, deine Videocasts, die wir auch noch verlinken müssen, ich brauche noch deine Links, dann wirkt das alles so ein bisschen eher ruhig. Und dann sagst du, ja, hier, ich stehe jetzt hier und hier sieht man da wieder
ich mach
die Ostsee und so. Dann kommt da nochmal so ein Schwenk und da hat man irgendwie den Eindruck, dass du das eher ruhig angehst. Ich meine, wenn also, du da jetzt der Power Mensch wärst, dem es auf den Kilometer ankäme, dann würdest du ja nicht stehen bleiben und rumfilmen, sondern würdest du wahrscheinlich mit einer GoPro am Lenker oder am Helm da Kilometer machen.
Nein, ich möchte nicht diese Begeisterung für die Natur dadurch verlieren. Mhm. Weil die ist für mich, also ich fahre auch mit dem Fahrrad, um an schönen Orten zu sein. Mhm. Ja. Und ich habe eine Begeisterung, eine sehr starke Begeisterung für Wasser. Für, also ich habe auf Instagram mache ich zum Beispiel nur Wasserfotos. Und das kann ich damit auch verbinden. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und an einem schönen See bin, kann ich die eine Leidenschaft mit der anderen Leidenschaft perfekt verbinden.
Ja,
sehr richtig. Und es ist natürlich so, dass es ist immer relativ. Für manch andere, die wundern sich, wenn ich wieder irgendwie, was, du warst schon wieder unterwegs? 100 Kilometer? Oh, ich fahre im Jahr irgendwie gerade mal 300 Kilometer oder so. Und manch andere, die lachen darüber natürlich. So diese Powerbiker, die irgendwie dann 25.000 Kilometer im Jahr machen oder was. Ich bin auch nicht so ein Funktionskleidungsträger. Also solche Menschen sind mir manchmal sogar auch ein wenig suspekt von in diesem italienischen Zusammenhang, wie du vorhin davon gesprochen hast.
Ja.
Aber ich meine, es soll ja auch, also es soll ja auch Spaß machen und Freude bringen und nicht nur eine Qual sein.
Ja,
also,
klar.
Also das, das fände ich wirklich.
Ja. Das ist auch der Vorteil, wenn man solche Touren in Deutschland macht. Also ich bin in letzter Zeit auch dazu übergegangen, also wenn ich Urlaub mache, das dann in Deutschland zu tun, weil es mich einfach auch weniger stresst. Ja, also ich kann hier überall, also es geht ja nicht nur darum, dass man die Sprache kennt, ich kann so viele Fremdsprachen, dass ich mich auch anderswo heimisch fühle, aber ich kenne hier das System, ich weiß, was ist, wenn zum Beispiel irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, was ich dann zu tun habe und wo ich dann hingehen kann. Und also wie gesagt, ich kenne die Gepflogenheiten bis ins Letzte und es gibt hier auch so unheimlich viel zu entdecken. Also Deutschland ist so dicht, was Landschaft und auch Kultur angeht und so. Also brauchst ja nur, wie gesagt, du fährst da zur Mecklenburgischen Seenplatte, was ja eigentlich nicht weit ist, und es ist irgendwie so eine ganz andere Welt.
Ja, das ist auch genau so dieser Punkt, der mich in den letzten 5 Jahren sehr stark fasziniert hat. Also gar nicht so in die Ferne zu müssen, sondern halt, es liegt vor der Haustür.
Genau.
Das Paradies sozusagen. Genau.
Ja.
Und auch natürlich, eine gewisse Infrastruktur ist auch gegeben. Also, ich meine, klar, du findest ja auch einen Fahrradladen, wenn du irgendwo in Frankreich rumfährst, gerade.
Natürlich,
Keine Frage. Aber sprachlich. Das sind
dann irgendwelche anderen Dinge, die dann nicht funktionieren oder nicht genau weißt, was mache ich jetzt. Ne? Was man weiß ich, da hat man einen Insektenstich und dann denkt man, oh, jetzt wo kriege ich jetzt da irgendwas her und wie heißt das Zeug hier und hier weiß ich halt, ne, da ist die Apotheke so und so, finde ich raus, wo wie Nachtdienst ist und dann hole ich mir da Fenistil und dann wissen die, was ich will. Ne, und dann nehme ich das Fenistil mit dem Corticoid und, ne, und das ist dann in Frankreich dann möglicherweise erstmal ein Problem.
Ne? Ja, auch klimatisch. Ich meine, ich würde schon noch mal gerne, ich war noch nie mit dem Rad auf der Iberischen Halbinsel so richtig, aber durch so eine Gluthitze dann zu fahren, halbe Wüste,
genau,
das muss ist ich mir Punkt. Auch also, überhaupt nicht antun.
Kastilien, da ist Wüste, das kann genau, man nicht vergessen. Also Madrid ist so eine Insel im Nichts. Mhm. Da muss man aufpassen.
Nein, also ich war zwar ohne Rad, aber ich war kurz nach dem ersten Golfkrieg in Ägypten und da habe ich gemerkt, also auf eigene Faust, ohne jetzt und nicht hier im Roten Meer tauchen, sondern richtig unterwegs. Und da habe ich gemerkt, ich bin für solche Temperaturen gar nicht geeignet. Mhm. Also deswegen, wenn dann vielleicht mal irgendwie nach Schweden oder wenn mal ins Ausland, also mehr so in den Norden, mich zieht es mehr so in den Norden. Und aber ich habe keine konkreten Pläne jetzt über dieses Jahr hinaus, weil natürlich ich bin halt, wie gesagt, selbstständig und
ja, gut,
das gibt viel vor, ja. Also was Planung angeht und ich bin einfach froh, wenn ich eine gewisse Zeit halt für diese Leidenschaft habe und auch wenn ich die behalte. Das ist schon wirklich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. ELRT, dieser Hashtag ELRT ist Einhard Luther Radtour?
Also das hat eine Geschichte, die ein bisschen weiter, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe einen guten, befreundeten YouTube-Kanal schon seit einer ganzen Weile. Die nennt sich Garden Productions. Und ich kenne die, also auch persönlich die Menschen, die das so machen. Wir haben uns oft getroffen und die hatten oft gerne diesen Hashtag GPRT benutzt, also Garden Productions Racing Tour. Und da habe ich da auch mal mitgemacht. Und ich habe das dann so in, also auch so als Würdigung einfach auch so ein bisschen übernommen. ELRT. Und wir haben uns dann auch immer so Tweets zugeschickt, also so Gags gemacht dazu. Und das habe ich benutzt, also für meine großen Touren einfach als Hashtag. Wenn es Leute nervt, die können dann das muten und müssen das nicht sehen. Und ab halt 2014, 13 das viel benutzt, wenn ich also größere Touren gemacht habe, ERT, Hashtag ERT, aber habe mich halt dieses Jahr für einer trainiert entschieden, den jetzt mehr zu benutzen.
Klingt gut.
Und
ja. Du solltest natürlich im Sinne der Hashtag-Ökonomie immer, also
nimm Platz gut.
Ja, aber wenn du immer gleich anfängst, wenn du zum Beispiel sagst, einer trainiert, einer filmt, einer sowieso,
ach so,
dann bräuchte man im Zweifel nur nach Hashtag einer zu suchen und würde alles finden. Das ist natürlich dann vorteilhaft. Ja gut, das hängt natürlich dann auch vom Client ab, den du benutzt. Manchmal nicht, ich finde es nicht anders. Aber ich glaube, beim normalen Twitter müsste das funktionieren. Dass wenn du es nicht ausschreibst, dass du den Anfang findest, wenn der Anfang immer gleich ist.
Und er vervollständigt dann.
Nein, du suchst einfach nach Einhard und dann findest du auch Einhard trainiert.
Genau.
Also ich habe es nicht für alle Twitter-Sachen getestet, aber ich habe halt da mit Tweetbot mal rumexperimentiert, weil es dann eben so Hashtags gab wie, weiß ich nicht, LMVB 144 und LMVB 2014 und so. Und dann, wenn man nur LMVB eingibt, findet man die anderen auch. Aber es hängt natürlich davon ab, wie die Suche definiert ist. Das muss man ja halt dann sehen. Ja, gut, okay. Also Garden Productions, ich habe sie gerade gefunden hier im Internet.
Ganz verrückte.
Die soll ich auch verlinken. Okay.
Kannst du gerne machen.
Naja. Deine Sachen habe ich noch nicht verlinkt, das muss ich dann auch noch machen.
Ja, dann überlege ich mir halt, ich will ja auch weiter diese Videos machen, also so eine GoPro werde ich nicht, also das, wie du schon sagst.
Warum eigentlich? Die ist doch gar nicht teuer.
Ja, aber ich, also mein Hauptproblem ist halt genau das, wenn ich diese Videos mache, möchte ich auch nach wie vor so eine gewisse filmische Ästhetik rüberbringen.
Mhm.
Ja. Also auch mal einen schönen Schwenk machen über den See und so.
Mhm, klar.
Und die Dinger, das sind diese Action-Kameras, die haben also auch irgendwie ein starres Objektiv. Was halt irgendwie, oder zwei Einstellungen, glaube ich, irgendwie so ein Weitwinkel und so noch so ein anderer. Und ich möchte auch mal irgendwie, wenn ein schöner Reiher irgendwo sitzt, da auch mal rauf fokussieren und so. Und vor allen Dingen haben die auch oft gar nicht so ein Display, wo ich sehe, was ich filme. Auch so ein Ding, klar, wenn ich das Ding am Helm habe und so irgendwo downhill-mäßig irgendwo runterheize, ist das natürlich klasse. Klar. Aber ich.
Ja, du kannst damit ja gute Sachen machen. Ein Freund von mir aus dem Chaos Computer Club, der Hannes, war auf Neuseeland und hat da auch ein Videotagebuch und alles gemacht. Und der hatte auch eine GoPro am Helm, glaube ich.
Ja.
Also, wie er es genau hatte, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall sind da, hat er sich zusammengeschnitten
hinterher. Als Zusatzkamera vielleicht.
Und auch. Klasse. Also, da hast du richtig, also richtig eindrucksvoll. Und ich meine, so eine GoPro kostet nicht viel. Du kannst aber sehen, was die GoPro macht, wenn du halt, du kannst das ja, die macht ja so ein WLAN auf und dann kannst du auf deinem Handy sehen, was passiert. Aber ja, natürlich, gut, aber während du in Action bist, willst du das nicht, das ist klar.
Da ich ja auch sehr leichtsinnigerweise mich manchmal selber filme beim Fahrradfahren, wenn ich denen was erzähle.
Das habe ich auch schon gesehen, da habe ich auch gedacht, wie hat er das denn
jetzt perfekt gemacht? Mit einem Camcorder zum Beispiel, weil da kannst du da, du kannst ja, ich habe meinen alten Sony Camcorder, den benutze ich echt wirklich noch am liebsten, weil der ist sehr klein und du kannst halt, klar, wie beim Camcorder es so üblich ist, das Display nur so nach vorne klappen, dann siehst du dich halt. Und ich wurde auch schon des Öfteren gefragt, ob ich da irgendwelche Aufbauten am Lenker habe und so. Ich meine, ich mache das natürlich nicht in irgendwelchen Situationen, wo ich jetzt auf den Verkehr achten muss. Das ist klar, aber ich mache das dann in der Natur, dass ich dann da auch irgendwie was erzählen kann. Und da ist also für mich im Grunde genommen ein kompakter Camcorder eigentlich immer noch so das beste Ding gewesen, auch mit ein bisschen Bildstabilisation. Weil du ja auch über Stock und Stein dann sehr starkes Ruckeln irgendwie hast im Video und dann kriegt man echt Kopfschmerzen, wenn man sich das ein bisschen länger
angucken
will. Insofern bin ich jetzt aber gerade so ein bisschen auch am Überlegen. Sony hat irgendwie meines Erachtens ein bisschen nachgelassen. Und was ich jetzt probiert habe, hat mich auch sehr enttäuscht. Eine andere Firma und ja, da muss ich ein bisschen, weil so ein klobiges Teil. Wenn du Fahrrad fährst, du musst es während der Fahrt, ich will das während der Fahrt ausklappen können, anschalten können mit einer Hand, arbeiten können und wieder ausmachen können, wieder in die Tasche packen können. So. Und da war halt diese Sony echt super, aber sie macht halt nur 780p. Und da ich jetzt auch irgendwie gewechselt habe und bei mir 100 Mbit rauskommen aus meiner Leitung, kann ich halt locker irgendwie 1080er Videos hochladen, das dauert auch nicht lange. Und naja, aber da wird, das werde ich sicher dieses Jahr auch noch irgendwie in irgendeiner Form verwirklichen, dass ich da wieder auf dem Kameraweg ein bisschen was Besseres finde.
Ja. Aber ich finde trotzdem, also ich will dich da jetzt nicht in irgendwas reinquatschen, hinter sagst
du. Eine GoPro als Zusatzkamera.
Eine GoPro als Zusatzkamera. Ja. Also es ist wirklich nicht teuer und du hast wirklich, wir haben auch.
Kann so mitlaufen.
Ja, ja, genau.
Dann guckst du halt so, schneidest du zwischendurch auch solche Szenen mit rein. Klar.
Das. Und klar, ich meine, die sind natürlich, du kannst da auch ganz tolle Kameras kaufen, die dann gleich 400 Euro kosten. Aber 500 hier sogar, boah.
Und die sind halt richtig wasserdicht, ne?
Sind da richtig wasserdicht, ja. Aber du kriegst da auch einfachere Modelle, die dann nicht so teuer sind. Moment, was haben wir hier? Ja, ab 100 Euro, 130 Euro etwa.
Ja, ja.
Und das ist schon klasse. Also,
ja, muss ich auch mal ein bisschen recherchieren.
Hier dann sogar schon, hier tolle, auch schon hier diese Hero 3 White Slim Edition, 200 Euro. Also, Oh, da gibt es natürlich so Nachbauten hier für 69 Euro.
Naja, aber sowas.
Ja, gut, ich meine, wenn es nicht darauf ankommt, dass sie wirklich wasserdicht ist, ist vielleicht auch der Nachbau gar nicht so schlecht. Müsste man gucken. Aber natürlich beim Nachbau hast du dann vielleicht auch nicht die Softwarekompatibilität und so. Weiß man nicht. Und denn das kommt ja auch dazu, dass du bei der GoPro halt diese ganze Integration, das macht ein WLAN auf mit dem WLAN-Chip und kannst du dann gleich auf deinen. Auf dem Handy und so streamen und sowas alles. Ja.
Ja. Ja,
also würde ich mal drüber nachdenken. Mhm. Also ich muss mal jetzt selber drüber nachdenken. Aber ich fahre ja nicht so viel Rad. Von daher ist das dann nicht so. Aber da kann man schön, also mit so einer Kamera kann man sicherlich schöne Sachen machen.
Und unter Wasser und so auch. Ja, was gesehen, neulich.
Tauchen ganz toll. Ich gar nicht. Also
nee, aber wenn du so mal so irgendwie gerade im Wasser irgendwie mal schwimmen gehst und so, kannst du sie auch einfach mitnehmen. Und
ja, gibt hier entsprechende YouTube-Kanäle und
ja.
Sogar hier freie Software, Sammlung von Bildern, Videos und Fotos bei Wikimedia Commons mit dem Hashtag GoPro. Also da gibt's eine Menge Zeug. Spektakuläre Aufnahmen auch. Ich sehe es hier gerade. Also klasse.
Ja, also kameratechnisch wird sicher dieses Jahr bisschen was passieren. Weil ich bin ja halt dann auch immer, also zum einen mache ich ja durchaus meine Fahrrad-Vlogs, aber ich bin ja auch manchmal einfach unterwegs, um so Bilder zu machen.
Ja, klar.
Um auch mal wieder ein schönes Musikstück runterzulegen.
Ja.
Ich mache auch gerne so dann, wenn ich an irgendwelchen Gewässern bin, auch so mal so Schiff-Spotting. So. Kähne beruhigen mich sehr. So Frachtkähne. Und da ist halt auch einfach irgendwie eine Kamera, wenn man Freihandfilmer ist wie ich, die irgendwie einen guten Bildstabilisator hat, schon auch echt.
Naja, das braucht man.
Eine klasse Sache, weil du kannst, ich habe zwar auch so ein kleines Stativ, aber was ich gelernt habe, wenn du viel mit dem Fahrrad unterwegs bist, du guckst immer wieder, wie du Gewicht vermeiden kannst und überlegst 3-4 Mal, nimmst du das mit?
Ja,
nimmst du jetzt ein Stativ mit oder nimmst du lieber Werkzeug mit? Um eventuell auf dem Land irgendwelche Schäden am Rad irgendwie meistern zu können.
Obwohl das jetzt ja auch schon und miniaturisiert
genau, gibt. Genau, hat sich natürlich auch viel getan.
Also ich habe jetzt gerade zu Weihnachten von der Volkswagen Stiftung, man glaubt es gar nicht, ich bin da ja ehrenamtlich engagiert bei der Volkswagen Stiftung, die übrigens nichts mit dem Volkswagenwerk zu tun hat, außer dass da das Geld herkommt ursprünglich. Naja, als das Volkswagenwerk privatisiert worden ist, hat man nicht einfach den Privatisierungsgewinn in die Staatskasse überführt, sondern das war gerade zur Zeit des Sputnik-Schocks und da hat man gesagt, wir brauchen eine Stiftung für Bildung und Wissenschaft und hat das eingerichtet, also aus dem Volkswagen-Gewinn, aber von da an hatte die nichts mehr mit Volkswagen zu tun und fördert halt die Wissenschaft und ich war da als Gutachter intensiv tätig, bin ich eigentlich immer noch, aber ich war damals sehr engagiert. Und für die Leute, die da halt ehrenamtlich tätig sind, gibt es halt jedes Jahr so ein kleines Weihnachtsgeschenk.
Ah, okay.
Das war manchmal komisch, zum Beispiel ein Bildband über Kirgisien habe ich mal bekommen. Ja, gut, dann guckt man sich die Bilder an und denkt, ja, auch ein schönes Land. Dann lege ich es dann wieder weg. Aber eben im letzten Jahr gab es ein miniaturisiertes Fahrradreparaturset. So, also wie so ein,
oh, ein Tool, so ein Multi.
Also hier so, wie, so, genau. Wie so zwei Zigarettenschachteln groß. Ne? Und ja, habe ich mir auch gedacht, ja, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die unterwegs mal das Fahrrad reparieren müssen. Aber das ist schon nicht ganz unpraktisch, das dabei zu haben.
Ne? Ja, ja, also.
Irgendwas ist ja manchmal, was man dann doch selber machen muss, wenn es nur den Schlauchflicken ist.
Ne? Ja, und das ist ja das Geringste.
Ich meine, ja.
So Tretlagergeschichten sind problematisch, wobei auch es gibt ja heute auch so bei vielen Rädern so Tretlager, die so reingepresst, also Industrielager, also es ist auch so, dass die sich nicht mehr so schnell lösen und so, wie es bei diesen feinen Rennrädern früher oft war.
Ja. Ja.
Also du brauchst auch bestimmte Werkzeuge eigentlich auch nicht mitnehmen und gerade also so ein Tretlagerschlüssel ist halt ein ganz schönes Teil, weil du brauchst einen gewissen Winkel, um das auch aufzukriegen. Mhm. Und das kriegst du in so ein kleines Multifunktionstool halt wirklich nicht rein. Mhm. Aber ja, und es gibt auch so Doppelhub-Luftpumpen, die sind auch inzwischen echt klein. Mhm.
Stimmt.
Ja. Also, und die,
das ist
auch da gut. Denkst du erst, es ist ja ein Spielzeug, aber durch diese Doppelhub-Funktion kriegst du da auch richtig Luft auf so einen Reifen. Mhm. Solltest du mal wirklich einen Platten haben.
Ja.
Und ja, ansonsten, klar, dann halt auch durch Standardisierung, dass so viel mit Imbus ist, brauchst du halt auch eigentlich nur einen, zwei Imbus-Schlüssel, also oder halt dieses Tool. Aber du überlegst halt schon, jetzt auch mal von dem Werkzeug abgesehen, dass du halt einfach Gewicht weitestgehend vermeidest. Und so ein richtig gutes Stativ, also mit so einem tollen Schwenkkopf und allem drum und dran, das ist halt einfach auch vom Gewicht mal abgesehen, nimmt es auch Platz weg. Insofern. Dann doch lieber den Bildstabilisator. Also einen guten. Das ist ja auch, da gibt es ja auch echte Unterschiede. Da gibt es ja auch also Sachen, die dann das Bild so schwammig machen und so.
Ja, genau. Ich sehe hier gerade, es gibt eine Cyclopedia. Ah, nee, die werde ich nicht verlinken, da ist ja nur Werbung drin. Oh. Mhm. Ich suchte gerade nach Doppelhub.
Aha.
Aber. In der Wikipedia bin ich irgendwie nicht richtig fündig geworden, obwohl jetzt hier ein Verweis auf Wikipedia ist. Komisch.
Ja, eine Zeit lang habe ich auch viel dann Tankstellen benutzt.
Mhm.
Weil ich habe, ach ja, Ventile, vielleicht auch ein Punkt, über den man.
Ja, genau.
Also früher hatte ich dieses Clavirant-Ventil, das ist so ein, eigentlich ein Ventil, was sehr gut den Druck hält.
Mhm.
Und da hatte ich mir auch so eine Doppelhub-Pumpe von Cefal irgendwie gut. Die habe ich auch immer noch. Tolles Teil mit einem Druck, mit einer Druckanzeige, weil du ja auch einen bestimmten Druck schon haben solltest. Aber bei diesen Mountainbikes kam ja diese Autoventile irgendwie auf. Da hast du halt wirklich den Vorteil, dass du an jeder Tanke anhalten kannst und dir da irgendwie Luft holen kannst. Aber irgendwann habe ich mir jetzt auch so einen kleinen Adapter geholt und kann dieses Clavirant-Pumpe auf Autoventil benutzen.
Ja.
Zu Hause halt richtig Luft drauf machen. Und das sollte man irgendwie immer machen, weil es ist, nimmt echt Rollwiderstand, gibt echt viel Rollwiderstand, wenn du irgendwie nicht genug Luft auf deinem Reifen hast. Manchmal sehe ich so Leute, Mann, mein Gott, halb platt der Reifen.
Ja.
Überhaupt so, ja, wir haben auch über einen Punkt noch nicht geredet. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen Verkehrsverhalten hier in der Stadt und Autofahrer und so. Mhm. Aber wir wollten ja vielleicht auch nochmal auf den Punkt, du hast von schwächeren Verkehrsteilnehmern gesprochen.
Ja, ja.
Wie verhalten sich stärkere Verkehrsteilnehmer gegenüber schwächeren?
Mhm.
Und Fahrradfahrer sind ja nicht die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Ja,
das ist richtig.
Und da bin ich auch manchmal wirklich sehr wütend, wenn ich manche Fahrradfahrer sehe, die so durch Personengruppen durchheizen.
Mhm. Ja.
Und oder auch einfach rücksichtslos Fußgänger schneiden und halt sich auch gegenüber anderen Fahrradfahrern dementsprechend verhalten.
Mhm.
Das ärgert mich manchmal, muss ich auch wirklich einfach hier nochmal sagen.
Mhm.
So viel Frust und so ich oft mit Autofahrern auch habe und da irgendwie Holgi zum Beispiel voll zustimme, dass er mal gesagt hat, die müssen eingehegt werden. Das fand ich einen sehr netten Ausdruck. Habe ich manchmal auch echt, kriege ich manchmal echt Wut, wenn ich sehe, wie manche Fahrradfahrer sich auch einfach verhalten. Das ist einfach so. Und ich denke da manchmal, ich werde so oft damit konfrontiert. Neulich habe ich gerade wieder einen Mann gesehen, ah, ihr Fahrradfahrer, nur bei Rot und wir fahren einfach überall. Also der hat sich tierisch aufgeregt, so ein Hundebesitzer war das irgendwie.
Mhm.
Und dann denke ich manchmal, das muss ja auch irgendwie entstehen.
Ja.
So, ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich, das gebe ich zu, Verkehrsregeln, die sind auch dazu da, um irgendwie ausgelegt zu werden. Mhm. Und wenn ich nachts durch Berlin fahre, halte ich nicht, und die Straßen sind leer, halte ich nicht unbedingt an der roten Ampel.
Oh.
Wenn da nichts ist, sage ich ganz offen. Wenn ich tagsüber, alles gar kein Ding, es können auch Kinder in der Nähe sein, die das sehen und so, aber mitten in der Nacht, wenn die Stadt tot ist und da ist nichts. So, ja. Das sind also Relationen, will ich damit sagen. Mhm. Aber wie man auch Bezug auf Beleuchtung, manche Fahrradfahrer, da denke ich manchmal.
Jetzt hier neulich, ich habe ja
absolut lebensmüde.
Ich laufe ja seit einiger Zeit mit so einem reflektierenden Gürtel rum,
okay.
Weil ich halt neulich, na, ist auch übertrieben, ist schon wieder länger her, beinahe angefahren worden bin von einem Autofahrer,
ja.
In so einer dunklen Straße, weil der mich nicht gesehen hat.
Mhm.
Ja, und dann ist mir aufgefallen, ja, ich habe einen schwarzen Anorak an und eine schwarze Hose. Ja, und dann noch vielleicht eine Kapuze auf, eine schwarze.
Mhm.
Dann sieht man natürlich nichts mehr von mir. Und ja, ähnliches ist mir neulich passiert als Fußgänger mit einer Fahrradfahrerin.
Ja.
Ja, die war völlig unbeleuchtet.
Yes.
Und ich war hier an der Göbenstraße, wollte über die Straße gehen, davor ist da noch so ein Fahrradweg.
Mhm.
Und ich habe die nicht gesehen. Da schoss plötzlich, aber also an mir vorbei, so eine völlig dunkle Fahrradfahrerin. Ich habe auch gedacht, das war jetzt knapp.
Ja. Völlig unverständlich. Also,
ja, also, dass sie überhaupt nicht beleuchtet ist. In dem Fall war sie mir ja überlegen, aber was macht sie, wenn sie genauso dunkel mal einem Auto begegnet? Dann ist sie unterlegen. Ja, das ist nicht gut. Also ein bisschen Beleuchtung muss sein. In Kanada, gut, das kann man nicht verallgemeinern, weil es da ja von Provinz zu Provinz unterschiedliche Gesetze gibt, aber in Montreal, wo ich mal einige Zeit war, da brauchen Fahrradfahrer keine Beleuchtung. Und das ist auch tatsächlich in der Innenstadt praktisch nicht nötig, weil da eine derartige Helligkeit ist.
Okay.
Durch die Straßen- und Geschäftsbeleuchtung, also ganz anders als hier, dass man natürlich in der Innenstadt im Zentrum sowieso gesehen wird, weil alles taghell ist. Aber selbst da, ich musste auf dem Nachhauseweg durch so einen ganz kurzen Park, also einen ganz kleinen Park fahren, um zu der Strecke zu kommen. Also man muss sagen, also Montreal ist sehr fahrradfreundlich.
Mhm.
Die haben halt, ist ja so eine völlig geplante Stadt, wie die halt in Nordamerika sind.
Ja.
Das heißt, du hast lauter parallele Straßen und auch Kreuzen. Und die haben es halt sehr gut organisiert. Du hast halt eine Straße, wo der gesamte Verkehr nach Norden geht, und eine Straße, wo der gesamte Verkehr nach Süden geht. Und dann hast du eine Straße, wo du zweispurig nur Radverkehr hast. Und um zu dieser Radstraße zu kommen, musste ich halt ein Stück durch diesen Park. Und da war ich jetzt völlig unbeleuchtet. Und da habe ich mich dann schon mulmig gefühlt, weil ich einfach nichts mehr sah.
Genau, gesehen zu werden
ist das eine, aber wenn du nichts mehr siehst, also das Fahrrad, was ich hatte mir das geliehen, das hat halt keine Beleuchtung, weil halt die wenigsten Fahrräder da Beleuchtung haben, weil es nicht vorgeschrieben ist und weil es eigentlich auch nicht nötig ist. Nur da, bei dem kurzen Parkstück, habe ich immer gedacht, nee, kannst du nicht machen, weil dann sieht man nichts mehr. Und so, ich war halt da zu so einer Jahreszeit, wo es auch schon wieder früh dunkel wird. Montreal liegt ja auch, das liegt gar nicht so nördlich, aber für nordamerikanische Verhältnisse halt nördlich. Und dann war es halt wirklich, das war halt unangenehm da mit diesem Park halt nur. Und sonst war es wirklich klasse. Also auch in dieser Fahrradstraße war auch überall Flutlicht. Also es war ganz hell. Und das ist natürlich praktisch, wenn du eine Straße hast, wo nur Radfahrer fahren, ist natürlich, und natürlich eine richtig breite Straße, ist das schon schön. Die haben sogar noch die Spuren in der Mitte abgetrennt.
Mhm.
Also hat es da noch in der Mitte so, na, das sollte auch sein, dass da nicht irgendwelche Autos dann doch noch
drin sind. Ja. Okay.
Da waren halt so, ja, so Gummidinger, die da aus der Straße rauskamen und die beiden Fahrspuren abgetrennt haben. Ja, das ist eine nach Norden, eine nach Süden durch die gleiche Straße, aber also eine dedizierte Fahrradstraße. Fand ich schon toll.
Ja, das könnte man ja hier auch mal.
Das könnte man hier, gut, wir haben nicht so viele Parallelstraßen.
Ja, nee, das ist eine andere Sache. Also so sternförmig, klar. Mhm.
Ja. Und da fuhren auch unheimlich viele Leute mit dem Fahrrad. Mhm. Also ganz anders als hier.
Mhm.
Und das, gut, da kommt dazu, dass natürlich Montreal auch eine Studentenstadt ist mit mehreren Universitäten und das ist halt einfach das, naja, und gibt halt nicht nur reiche Leute, ne? Und für die, die nicht so reich sind, ist halt ein Fahrrad auch eine gute Sache, zumal das Wetter auch sehr gut ist dort.
Ne? Ja.
Mhm. Ja. Und wir sind dann auch, ich bin dann auch mit Freunden dann noch, habe ich da auch noch so eine Radtour gemacht, da um den St. Lorenz-Strom drumherum und so. Also da gibt es schon sehr viele schöne Möglichkeiten. Ist auch alles relativ flach. Also, ja. Aber da spielen eben Fahrräder dann auch nochmal eine ganz andere Rolle als hier. Ja. Und auch wirklich in der alltäglichen, also im Gegensatz, sagen wir mal, zu Frankreich und Italien, wo es auch Radfahrer gibt, aber die das gleich nur noch sportlich angehen. Es ist halt im Montreal tatsächlich auch so ein Verkehrsmittel für den täglichen Verkehr.
Ja, so wie in den Niederlanden so mehr.
In so ja, so ein bisschen Richtung. In den Niederlanden. Insbesondere ist das ja krass im Vergleich zu den USA, die ja nicht weit weg sind, wo es ganz anders zugeht. Gut, da gibt es auch löbliche Aufnahmen.
Aber vielleicht sieht es außerhalb von Quebec schon überhaupt auch in Kanada ein bisschen anders.
Ja, ja, natürlich, natürlich, klar. Davis zum Beispiel in Kalifornien ist halt ganz bekannt als Fahrradstadt. Auch eine Unistadt, wo natürlich viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Aber sonst, ich war ja mal als Gastprofessor in Houston in Texas. Also, da siehst du kein Fahrrad. Da siehst du auch keinen Fußgänger. Es gibt auch oft keine Bürgersteige.
Ein Fußweg, ja,
also
ja, genau.
Ich wohnte nun auch relativ nah an der am Unicampus, an der Rice University. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, da geht man mal zu Fuß. Ne? Wenn man in 10 Minuten da ist, dann geht man auch mal zu Fuß. Aber da hat mindestens ein Auto angehalten auf der kurzen Strecke, um mich zu fragen, ob es mir gut geht. Weil da einfach keiner zu Fuß geht. Und dann habe ich das ganz entrüstet erzählt da meinen Kollegen. Und dann haben sie gesagt, dann hat einer gesagt, ja, zeig mir mal, wo ich spazieren gehen kann.
Okay.
Und dann hat er mich da irgendwo hingebracht, an so einem Flusslauf da entlang. Das müsste ich natürlich als gebildeter Mensch wieder wissen, wie der Fluss heißt, aber ist mir gerade entfallen. Und also dem Fluss in Houston. Und da gab es tatsächlich einen Fußweg, wo lauter Leute joggten.
Ah, okay.
Und dann habe ich da, das ist doch jetzt schräg. Also da war es richtig voll. Da gab es plötzlich ganz viele Fußgänger, vor allen Dingen Jogger. Oder Leute, die da ihren Hund ausführten oder sowas. Aber auch da das Verständnis, dass ich sozusagen das alltägliche Ziel, also zur Arbeit zu gehen oder so, dass ich das zu Fuß mache, also sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbinde, das gab es nicht. Also wenn man zu Fuß geht, dann tut man das dediziert auf dem dafür vorgesehenen Weg, aber man tut es nicht, um halt zur Arbeit zu kommen. Und genauso ist es mit dem Fahrradfahren. Wenn man Fahrrad fährt, dann fährt man eben in Sportlerkleidung irgendwo, auch auf einer Strecke, wo das vorgesehen ist, und man fährt nicht einfach so mit dem Fahrrad.
Oder irgendwo auf dem Ergometer in irgendeinem
Genau.
Komischen.
In einem Fitnessstudio.
In einer Muckibude. Genau.
Und zahlt dann auch noch dafür.
Ja. Nee, das finde ich beim Fahrrad auch so perfekt, diese Verbindung. Ja. Du kommst von A nach B und machst noch Sport.
Ja, nur so. Also ich meine, das finde ich immer, dieses dedizierte Sporttreiben ist auch nicht meins. Also dann.
Ja.
Tja. Ja. Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt ganz gut in Angriff genommen. Ich gucke noch mal ob der Chat hier noch irgendwie was hat. Gut, das mit der Critical Mass habe ich angesprochen. Und dann haben wir hier deine Tour. Das hattest du schon beschrieben. Bad, Brege, Kühlungsborn und so.
Ja. Also vielleicht noch eine Sache zu dem Licht. Ich meine, das ist wirklich, also wie gesagt, also das gesehen werden ist ja eine Sache in der Stadt und so. Aber also ich würde mich da auch echt irgendwie unwohl fühlen, weil, wie gesagt, du kannst wirklich schnell übersehen werden. Aber der andere Punkt ist halt, wenn du jetzt auch viel Fahrrad fährst im Winter und auch außerhalb der Stadt, da sind dann auch auf einmal keine Straßenlaternen, nichts. Und da brauchst du eine richtig gute Lampe. Ich bin im November nach Fürstenberg gefahren.
Ja.
Und da fährst du vor Fürstenberg, fährst du durch so einen Wald durch. Und da ist wirklich stockduster. Und da habe ich eine super, also es war auch so ein Akkuteil, aber die ist richtig hell. Und da habe ich mich einfach gut gefühlt. Und wenn du dann nur so eine Funzel hast, dann, also aha. Beleuchtung ist, wie gesagt, auch sehen.
Aber du fährst mit einer Akkulampe, also
ja.
mit Dynamo.
Ich fahre mit einer Akkulampe, weil auch hinten ist das ja LED und vorne ist ja auch LED und das ist ein super Teil, also die sind auch, was ich nicht mag, sind diese Blinkgeschichten. Irgendwie für 20 Euro gibt es auch so Blinklichter vorne. Das ist halt auch einfach nur so ein Positionslicht, da siehst du aber nichts. Aber das Ding hat irgendwie 50 Lux oder so und hat auch so ein USB-Ladegerät und hält irgendwie so 18 Stunden und macht also ein richtig helles Licht. Also eine super Ausleuchtung und da fühle ich mich also auch einfach mit sicher. Und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr dieses neue Rad kaufe, dann überlege ich natürlich auch gleich wirklich den Schritt zu machen, auch einen Namen Dynamo und da gibt es ja auch geeignete super Lampen, die echt super hell sind. Manchmal taucht hinter einem ein Radfahrer auf, da denkst du zuerst, das ist jetzt Motorradfahrer, aber dann ist das auch so eine moderne Lampe mit einem Nabendynamo. Da gibt es auch super Lösungen. Also da muss ich drüber nachdenken. Aber momentan
bin ich machen. Also ich finde das mit dem Dynamo finde ich das einfach sympathischer, als wenn man da eine Batterie anschließt und so.
Naja, ich schmeiße ja da nichts weg. Es sind ja fest verbaut. Also Einwegbatterien benutze ich ja nicht.
Ja, das ist richtig.
Aber auch so ein Akku
ist irgendwann durch. Tue ich auch nicht, aber ein Akku, das muss man auch irgendwann entsorgen. Und und ich meine, wenn man da sozusagen die Energie praktisch kostenlos mitgeliefert bekommt durch den Dynamo, gerade beim Nabendynamo, der ja keinerlei, wo man ja nicht merkt, dass man zusätzlich da Energie reinsteckt.
Genau, das
macht Sinn. Kann man eigentlich gut machen.
Ja.
Also ich habe mir natürlich auch, weil ich ja so auf Sicherheit aus bin, zusätzlich zu meinem Dynamo-betriebenen nicht auch nochmal so eine Akkulampe gekauft. Und dann tauchte ich auf in Erlangen. Ich bin früher im Sommer immer, mache ich jetzt auch nicht mehr, früher immer beim Chaos Computer Club in Erlangen gewesen und die trafen sich dienstags abends und ich musste ja dienstags abends an dem Bamberg, dienstags meine Lehrveranstaltung verrichten und bin dann anschließend um 18 Uhr losgefahren von Bamberg nach Erlangen, das sind 40 Kilometer, aber man fährt immer am Kanal entlang, also immer gerade und bis auf eine Stelle autokreuzungsfrei, also sehr angenehm und im Sommer ist das ja schön. Ich bin immer gefahren und da hatte ich eben dann nicht nur mein Dynamo-Licht, sondern auch dieses Akku-Ding und dann traf ich am E-Werk in Erlangen den Heiner Grillenberger, der dort die Fahrradwerkstatt aufgebaut hat. Und der Heiner Grillenberger macht dann, ach, den kann ich eigentlich mal verlinken, lebt davon, dass er auf dem Marktplatz Fahrräder repariert im Sommer.
Schön.
Er macht von April bis Oktober oder so, macht er da seine Fahrradreparatur auf dem Erlanger Markt. Und verdient damit so viel Geld, dass er das ganze Jahr davon leben kann.
Klasse.
Nun ist das halt so ein Öko, der halt sowieso sich sehr einschränkt und so. Okay. Und der war auch mal für die Grünen im Stadtrat. Also ich glaube, seine Rente hat auch wie halbwegs im Trocknen, hoffe ich zumindest für ihn. Und aber wie gesagt, der ist da eben Fahrradaktivist, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Hat die Fahrradwerkstatt aufgebaut am E-Werk, wo man halt kostenlos sein eigenes Fahrrad reparieren kann. Man kann halt diese Werkstatt nutzen, muss aber selber reparieren. Das Erlanger Bürgertum, die ganzen Siemens-Angestellten und so, können das natürlich von Heiner dann auch machen lassen auf dem Marktplatz gegen einen Obolus. Und er ist wirklich konkurrenzlos günstig, kann man empfehlen. Der sah mich da ankommen mit meiner Doppelbeleuchtung und meinte, oh, ist ja wie ein Christbaum. Da hatte ich nur zu dem normalen Licht am Fahrrad nochmal oben aufgesteckt, diese Akkulampe, weil ich dachte, ein bisschen mehr Licht, gerade wenn man am Kanal entlang fährt. Gut, ich bin dann im Sommer nur gefahren, wo es halt dann noch hell war, aber es wurde dann auch schon Ende August oder, da bin ich ja nicht gefahren, da war ja kein Semester. Aber ich bin noch gefahren Anfang Oktober und da war es halt schon früh dunkel, dann bin ich halt in der Dämmerung gefahren, habe natürlich dann dieses Licht gebraucht, weil am Kanal entlang will man auch nicht im Dunkeln fahren, das ist halt dann schlecht.
Stimmt, ja.
Ja, und dann meinte er, ja, ich sei ja ein Christbaum und so, und dann habe ich mich nicht mehr getraut, mit dem extra Licht da anzukommen. Ich dachte, oh weh, dann werde ich hier gedisst, nur weil ich so ein bisschen Sicherheit machen will. Aber gut, wenn du mich jetzt darin bestärkst, dass man auch so fahren kann, werde ich es mir nochmal überlegen und mich wieder besser beleuchten. Also ich halte das ja für wichtig. Erstmal möchte ich gerne sehen, wo Hindernisse sind. Ja. Aber das ist auch eine Frage des Gesehenwerdens. Also mit Licht wird man einfach mehr gesehen.
Ja, also wie gesagt, ich habe auch einfach, nicht nur, weil die Polizei einen anhalten kann, das ist ganz peripher. Ich hätte echt ein übles Gefühl, durchs dunkle Berlin zu fahren, ohne eine richtig funktionierende Beleuchtung. Das ist einfach so ein
Und in Berlin gibt es auch Ecken, wo es wirklich dunkel ist.
Ja, wir haben ja auch diese Gaslampen.
Ja, genau. Da sind mal zwei, drei kaputt. Mhm. Ich war neulich da gestern in Altklinike. Und wenn man da aus dem S-Bahnhof rauskommt, obwohl da alles Wohngebiete sind, da ist ein Weg mit Laternen. Und weil da irgendwie so ein paar Jugendliche sich da offensichtlich so einen Platz gesucht haben, wo sie immer zusammen rauchen oder vielleicht auch andere Dinge per Rauch konsumieren, so roch es nämlich, haben da offensichtlich irgendwelche Leute Lampen kaputt gemacht. Und es war schon sehr auffällig, dass hintereinander drei Straßenlaternen aus waren.
Mhm.
Und dadurch war es da richtig finster. Und da habe ich tatsächlich dann mir selber mit meinem Handy noch heimgeleuchtet. Mhm. Weil mir es einfach zu unangenehm war. Und ich denke auch als Radfahrer, wenn die dann nicht gut beleuchtet sind, ist das schwierig.
Wobei ich ja durchaus ein Fan von der Berliner Gaslaterne
bin. Bin ich auch.
Und manche, wenn das alles so ausgestrahlt ist, finde ich auch. Aber gut, klar.
Die Gaslaternen machen sehr angenehmes Licht, finde ich. Das ist wirklich schön.
Mhm.
Und es ist bedauerlich, dass das leider nicht mehr so sein wird. Aber ich kann es nachvollziehen. Es ist einfach ungeheuer teuer, dieses Gaslicht.
Ja, ja.
Also nicht das Gas, das ist natürlich günstiger als der Strom. Ist ja auch ist auch energieeffizienter, aber du brauchst halt
die Wartung.
Mhm. Du musst halt Spezialisten haben.
Ja,
das Gasleitungssystem, das muss halt wirklich in Schuss sein, damit das Gas nicht austritt und irgendwelche großen Unglücke geschehen. Die Leute müssen alle top ausgebildet sein. Gut, klar. Schafft Arbeitsplätze für ausgebildete Leute, klar. Und ich meine, wenn du sonst so eine normale Straßenlaternen hast, da musst du halt nur, kann irgendwer das auswechseln. Aber wenn beim Gaslicht was nicht stimmt, musst du da immer einen gut ausgebildeten eine Gasfachkraft haben. Und das kostet natürlich entsprechend Geld.
Ja.
Und ich meine, jetzt mit den Energiesparlampen, das ist ja wirklich auch, das ist dann auch energieeffizient, weil wir kaum noch Strom brauchen. Während dieses Gaslicht, wahrscheinlich braucht das auch, ist es dann doch auch gar nicht so effizient im Vergleich zur Energiesparlampe. Also ich habe ja außer hier, wo wir gerade sitzen, in allen anderen Räumen umgestellt auf LEDs. Vorher hatte ich Energiesparlampen, jetzt LEDs. Und ich habe es an meiner Rechnung sofort gemerkt. Also nach einem Jahr, die Jahresabrechnung, da habe ich richtig Geld gespart.
Nochmal
in der Wohnung.
Also nochmal im Verhältnis sogar zu den Energiesparlampen. Zu den
Energiesparlampen, ja. Mhm. Na, das ist auch viel. Die Energiesparlampen haben vielleicht, weiß ich nicht, 30 Watt oder so. Und dann hat halt, also wenn sie richtig hell sind, oder weiß ich nicht.
Und auch schnell hell sind. Also es gibt ja manche, kommst du nach Hause, schaltest das Licht an.
Genau, und diese LEDs sind da irgendwie 8 Watt oder so, haben aber irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Lumen. Also Es ist ja bei mir in der Wohnung auch hell. Gut, hier ist der einzige Raum, wo ich sie nicht habe, weil ich das dann, das ist ein bisschen schwieriger hier. Mhm. Hier gibt es auch für diese Halogenstrahle, kann man auch durch Energiesparlampen ersetzen. Aber in allen anderen Räumen habe ich LEDs und bin da sehr zufrieden, weil es wirklich weniger, wirklich deutlich weniger Energieverbrauch ist. Und das gilt natürlich auch, meine, hier geht es um ein paar Lampen in so einer Wohnung, aber wenn du halt die gesamte Straßenbeleuchtung umstellst auf so energiesparende LEDs, die ja auch richtig schön Helligkeit entwickeln, dann spart man natürlich im Haushalt von so einer Riesenstadt
einiges, ja.
Unmenge Geld. Und gut, die LEDs machen natürlich auch schönes Licht. Da kannst du natürlich unterschiedliche Farbtemperaturen einstellen und alles. Also da gibt es ja für jeden Geschmack was. Und das ist vielleicht auch bei der Straßenbeleuchtung so. Also ein paar von den Dingern da, die am Kanzleramt, diese indirekten, da weiß ich nicht mal, ob das, ob die, was das für ein Typ von, ich glaube, es sind schon LEDs. Da wird ja so ein, werden ja mal so, so, so eine Art Spiegel, also sind keine Spiegel, sondern so, so weiß, so eine weiße Projektionsfläche beleuchtet und das strahlt dann zurück. Okay. Das sieht gut aus, finde ich. Und das ist ein sehr gutes Licht. Also vermutlich sind das auch LEDs, keine Ahnung, die Hörer werden es wissen. Irgendwer wird mir das noch erzählen. Aber ich glaube, da gibt es viele gute Möglichkeiten, die man machen kann.
Ja, ja, und klar, die Fahrradbeleuchtung ist da auch eine wichtige. Also ja. Ich weiß, ganz früher hatte ich mal irgendwie so ein Akkulicht, das war halt in so einer normalen Glühbirne. Und das war halt, erstmal war es überhaupt nicht hell und das, die Batterien waren im Nu durch.
Genau, naja.
Und jetzt mit so einer, mit dieser anderen irgendwie,
die sind echt wochenlang wirklich hell und das, die Batterien halten sehr lange und hat da richtig, richtig Kraft. Genau.
Da schließt es an den Mac an. Das hat halt auch so einen USB-Ausgang, diese Lampe.
Ah ja, das hat meine nicht.
Und
kannst du die dann aufladen, oder?
Ja.
Ah ja. Ja, ich weiß es nicht. Dann will ich es lieber in den Stecker stecken und nicht in meinen Mac.
Weil ja, wenn hat natürlich auch, kannst du auch das Ladegerät vom iPhone nehmen. Oder,
ja,
oder,
genau. Naja, klar. Ja, nee, das ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, naja, wir haben ja jetzt eigentlich auch, ich meine, neben Licht kann man natürlich über andere Sachen sprechen.
Ja.
Über Reifen haben wir schon gesprochen, dass es da unterschiedliche Sachen gibt.
Bremsen.
Bremsen, ja, Bremsen.
Also ich bin am Überlegen, also ich habe ja bis jetzt immer nur diese klassischen Bremsen gehabt, die an der Felge funktionieren. Mhm. Also, und das ist natürlich zum einen so eine Sache, die Felge wird dadurch natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, es gibt ja auch Narbenbremsen.
Und Narbenbremsen und vor allen Dingen in letzter Zeit.
Crawl a Bike hat, glaube ich, auch Narbenbremsen.
Du meinst Scheibenbremsen.
Ja, ja. Oder, ja, Scheibenbremsen, genau. Also
in der Narbe drin.
Ja.
Das ist ja nochmal was anderes.
Ja.
Scheibenbremsen sind ja dann so links angebracht. Solche Scheiben.
Mit okay, die gibt es auch, aber das ist, glaube ich, eher selten, oder?
Nee, das ist inzwischen, wenn du dir, das ist inzwischen fast die Regel bei Rädern ab einem gewissen Preis.
Ah, ja.
Weil du da halt nicht mehr dieses bewegende Teil der Felge
klar.
Benutzt. Und vor allen Dingen sind die Dinger sehr effizient. Diese Bremsklötze nutzen sich auch nicht so schnell ab.
Ja, ja, klar.
Und ich glaube sogar eher, dass die Narbenbremse sehr eher selten ist. Kannst du mal schauen. Also,
oh Gott, mal, ja.
Jedenfalls habe ich stark überlegt, also mein nächstes Rad wird vielleicht ein Stevens sein und da werde ich wohl doch auch den Schritt zur Scheibenbremse machen. Das ist natürlich dann wieder eine Investition fürs zweite Paar Laufräder, wenn man dann diese Spikes-Geschichte auch wieder durchdenkt, aber machst du einmal und nee, also meines Erachtens sind die ziemlich, haben sich ziemlich durchgesetzt inzwischen.
Fahrradbremse, okay. Was haben wir hier? Stempelbremsen, oh Gott.
Ah ja, das war noch früher.
Das war noch mein erstes Fahrrad hatte eine Stempelbremse.
Das klasse,
Leute mit dieser,
haben.
Dieser Felgen, genau. Das sind diese Felgenbremsen. Klotzbremse, Felgenbremse, genau. Kabelbrücke, angebrachte Bremsen. Aha, was alles gibt.
Rücktritt gab es ja auch.
U-Brake, Rücktritt, genau.
Rücktritt war ein sehr guter.
Habe ich hier auch an meinem Berliner, an dem alten Rücktritt Fahrrad. Rücktritt
ist ein super Bremse.
Habe ich eine Rücktrittbremse. Das macht mich immer ganz irre, wenn ich mich da einmal dran gewöhnt habe und dann wieder mit dem anderen Rad fahre.
Genau.
Also auf meinem guten Fahrrad fahre, was eben eine Kettenschaltung hat und deshalb keine Rücktrittbremse hat. Mhm. Rücktrittbremse, hier steht es auch. Das ist natürlich. Natürlich dann immer so eine Umgewöhnung. Da muss ich dran denken, dass ich nicht einfach zurücktrete, sondern.
Als Kinder haben wir natürlich Rücktritt geliebt, weil konnte man so Powerslides machen.
Ja,
so.
Genau.
Das ging dann.
Trommelbremsen?
Das meintest du, glaube ich.
Ja, das meinte ich. Ja, ja.
Aber ich glaube, die sind nicht so verbreitet, meines Erachtens. Ich glaube, die Scheibenbremse ist verbreiteter. So im Bereich so ab 800, 900 Euro bei diesen. Sehe ich das
jedenfalls? Späte Entwicklung, ja, hier steht es auch. Ah, die haben einen Nachteil, das wusste ich gar nicht.
Trommelbremse.
Also sie haben einen hohe Lebensdauer der Bremsbeläge, ist ein Vorteil. Und sie verschleißen die Felge nicht, aber, und jetzt kommt der Nachteil, da sieht man es, sie sind witterungsabhängig, weil durch den Spalt zwischen Trommel und Abdeckung Feuchtigkeit eindringen kann. Das führt zu einem veränderten Bremsverhalten. Mhm. Wo ich mich da frage, wieso sie es da nicht abgedichtet haben. Also das ist seltsam. Dann gibt es Bandbremsen, was immer das ist. Mhm. Das ist eine chinesische. Okay, dann schauen wir mal. Für Scheibenbremsen, aha, die sind in der Tat am verbreitetsten. Ja, das scheint so zu sein. Ja, und Scheibenbremsen, genau hier. Hm. Oh, es gibt auch Nachteile.
Ja?
Ja, höheres Gewicht.
Ja, okay, das ist auch beim Labendynamo.
Überhitzung der Scheibe ist ein Problem.
Bin jetzt irgendwie Alpentum oder
überhaupt. Ja, 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 Überhitzung der Scheibe. Genau. Führt zu Nachlassen der Bremsleistung, sogenanntes Fading, Verglasung der Bremsklötze,
Deformierung. Verglasung, oh, das wird richtig heiß.
Ja, also Deformierung der Bremsscheiben. Mhm. Bei hydraulischen Scheibenbremsen Verlust der Hydraulikflüssigkeit durch schmelzende Leitungen. Deutlich erhöhte Belastung des Rades, Torsionsbelastung der Narbe, erhöhte Zugbelastung der Speichen, erhöhte Belastung der Bremssattelseitigen des
Bremssattelseitigen
Kabelbeins,
erhöhte
Belastung der Nippel und der Felgen lokal, verringerte Zugbelastung. Keine standardisierten und daher vergleichsweise teure Bremsbeläge. Wird das Fahrrad senkrecht gestellt, zum Beispiel Transport, und die Bremse bestätigt, kann bei einigen hydraulischen Modellen Luft aus dem Ausgleichsbehälter in ein Bremssystem gedrückt werden. Das ist die Bremswirkung erheblich beeinträchtigt.
Meinst du, also ich sollte doch bei der
normalen Felgenbremse bleiben? Du darfst halt verschiedene Sachen nicht machen. Also das ist ja klar, du darfst das Fahrrad dann nicht senkrecht stellen. Da muss man einfach dran denken. Das war manchmal blöd bei bestimmten Zügen, da muss man es tun.
So hängen, einhängen und so.
Musst du halt da dem Schaffner sagen, ginge nicht. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Und natürlich Überhitzung, aber da muss man halt dran denken, wenn du halt den Alpenpass runterfährst.
Na gut, aber ich werde mich ja immer mehr zu einem Flachlandradler entwickeln.
Dann ist es wirklich das Beste.
Und Hydraulik, also Bauden, guter alter Baudenzug, gibt's ja auch. Man muss ja letztlich mit irgendwelchen Flüssigkeiten.
Gut, wenn du keine Hydraulik hast, dann hast du natürlich dann nicht das Problem mit dem mit der Luft. Obwohl natürlich auch, also ich habe ja bei meinem teuren Rad, habe ich ja normale, das ist eine Felgenbremse, genau. Mhm. Trotzdem ist da so eine Hydraulik drin.
Ja.
Die das Bremsverhalten so macht, dass es nicht abrupt zur Blockierung kommt.
Also Hightech.
Das ist Hightech.
Ja.
Und das soll wohl auch gut sein. Also tatsächlich Unfälle verhindern. Aber gut, ich meine, das Problem ist natürlich dann, dass, naja gut, bin trotzdem gestürzt. Also.
Ja, das kann immer passieren in einer Schreckstunde. Naja. Dass du, durchs Bremsen?
Nee, nicht
bremsen.
Ich bin auch eine Radtour gemacht in Franken. Und da muss man sagen, es gibt ein ganz großes Problem in Franken. Auf den Waldstrecken ist oft so Kies ausgefahren.
Ja,
ja. Du hast halt keine richtige Asphaltierung, du hast halt aber dann diese Kiesflächen.
Rollsplit.
Die sind problematisch. Das ist kein Rollsplit, das sind so größere
Teile.
Teile. Und ich bin halt gefahren, es hatte unterwegs so ein bisschen geregnet, also nicht wirklich schlimm, es war eigentlich gutes Wetter zum Radfahren, aber der Boden war noch feucht. Und auf dieser Strecke, ich bin gar nicht schnell gefahren, plötzlich habe ich da den Abflug über den Lenker gemacht.
Ah, okay.
Und bin relativ heftig gestürzt. Ich hatte zum Glück einen Helm auf. Ach, über Helm aber.
Wobei wir bei dem Thema, ja, da wollte ich auch.
Ich hatte zum Glück einen Helm auf und da habe ich wirklich gemerkt, das ist nicht schlecht mit dem Helm.
Bist du mit dem Kopf am Boden?
Ich bin mit dem Kopf auf den Boden gekommen und zwar auch genau auf diese Schottersteine, die ja total spitz sind.
Ja.
Wenn man sich das in den Kopf rammt, bleibt einem nicht mehr viel Zeit, mit dem Leben abzuschließen. Also der Helm sah auch malträtiert aus. Ich habe den dann ausgetauscht.
Ausgewechselt, ja.
Und ich habe mir hier an der Seite den ganzen Arm aufgerissen. Ich hatte auch noch, weil es heiß war, kurze Hosen, was man auch machen. Mhm. Und hier dann den unteren Teil des Beines auch aufgerissen. Die Hose war kaputt. Also das war heftig. Und dann bin ich erstmal gar nicht gefahren und ich habe mich eigentlich nie wieder so richtig von diesem Unfall wieder erholt. Ich bin immer noch so ein Trauma davon. Aber zum Glück ist mir halt nicht wirklich viel passiert durch den Helm halt. Ich bin dann zum Arzt, der hat dann die Wunden noch so ein bisschen gereinigt, weil da überall eben noch Steinchen drin waren. Und dann nochmal Tetanus geimpft, was wahrscheinlich gar nicht nötig war, aber besser ist es.
Ja.
Und ich meine, das ist ja jetzt kein Aufwand. Und dann war eigentlich alles wieder gut. Nur, also, da bleibt schon Trauma. Und wirklich, was mit dem Helm war da wahrscheinlich eine gute Idee. Wie gesagt.
Und jetzt wirst du mich fragen,
du fährst hier ohne Helm, denn? Weil ich dich hier nie mit Helm gesehen habe, auch jetzt hier.
Also du hast ihn versteckt. Ich habe natürlich einen Fahrradhelm und mein Problem ist, ich weiß, es ist eigentlich unvernünftig ohne Helm, gerade in der Stadt ohne Helm zu fahren. Ich kriege eher Probleme, also der Helm muss richtig am Kopf sitzen. Das ist ja das Problem.
Ja.
Und ich kriege Beklemmung und zwar eher am Hals durch diesen Gurt. Und wenn ich längere Strecken fahre.
Sag mal, im Hals, der ist doch hier.
Und ja, oder halt am Kinn. Jedenfalls kriege ich kriege echte Beklemmungen, wenn ich einen Helm fest. Weil manchmal sehe ich Leute, die einen Fahrradhelm aufhaben. Der hängt aber so auf 8:30.
Ja, oder der ist offen. Und das hilft natürlich so, gar nicht.
Und dann denke ich auch, dann so. Aber also, momentan habe ich echt eine Helmkrise. Ich kann momentan nicht mit Helm fahren. Und ja, es ist natürlich so eine Sache, okay, es muss jeder selbst wissen. Es gab ja vor kurzem den Fall einer Fahrradfahrerin, die ohne Helm unverschuldet in einen Autounfall geriet. Das war so typisch diese Geschichte mit der aufgehenden Tür.
Ja.
Und dann wollte sich wohl die Versicherung des Autofahrers weigern, das zu bezahlen. Mit dem Hinweis, dass auch bei Skifahrern keine Helmpflicht existiert, gesetzlich, aber da keine Versicherung mehr zahlt, wenn ein Skifahrer ohne Helm einen Unfall hat. Aber da hat das Gericht wohl doch anders entschieden. Die Frau hat wohl doch Recht bekommen. Ich weiß nicht, ob man das Urteil irgendwo findet, bestimmt. Ich will das jetzt auch, ich weiß, also Helm sollte auch wirklich ohne Helmpflicht kein Thema sein.
Nee, finde ich eigentlich. Also wie gesagt, also, ich sage das jetzt, weil ich ihn wirklich gebraucht habe. Also ich habe es dummerweise auch nicht fotografiert, den Helm, oder habe ich den doch noch irgendwo liegen? Ich muss noch mal gucken. Also da ist halt tatsächlich durch den Aufprall das Plastik, die Plastikummantelung des Helms durch und auch noch mal so
durch den Schaumstoff
hast du das eingedickt.
Den Schaumstoff, sag ich.
Und wenn du dir das jetzt mal am Kopf vorstellst.
Klar.
Ja.
Ich meine, klar, es ist eine heiße Diskussion. Also auf der einen Seite kannst du in gewissem Sinne vorausschauend fahren und auch passiv fahren. Ja. Aber es gibt immer Situationen, die du nicht voraussehen kannst. Als Fahrradfahrer, als Autofahrer, als Fußgänger, egal. Als in welcher Form du im Verkehr teilnimmst. Und insofern hast du natürlich recht, es ist eigentlich im Grunde genommen unvernünftig, ohne Helm zu fahren. Ich habe auch überlegt, ja, auf der nächsten Tour zum Beispiel doch mal irgendwie einfach den Helm mitzunehmen und wirklich mir das immer wieder öfter zu geben, das Thema. Naja. Aber ich kriege halt nach einer halben Stunde kriege ich irgendwie das Gefühl einer Beklemmung so am Kopfbereich. Und
ja. Ja, ich weiß nicht, aber ich vielleicht
würde ich auch mal einen anderen Helm.
Ja, vielleicht also, nimmst du mal einen anderen. Ich weiß auch nicht, also ohne Gurt wird es wahrscheinlich keine Helme geben.
Nee. Weil
das ist ja irgendwie, muss ja hängen.
Muss bleiben. Ja fest. Ja, ja.
Also das ist sicherlich schon ein Problem. Aber sonst gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche und.
Also, ich muss auch noch eins gestehen: ich habe keine Warnweste.
Naja, gut, also echt. Also mit einer Warnweste würde ich auch nicht
fahren. Naja, nun, das ist aber auch wieder so ein Punkt. Ich meine.
Ja gut, ich habe meinen Warngürtel, den würde ich natürlich auch am Fahrrad immer ummachen.
Die hat schon auch...
Aber eine Weste ist vielleicht dann doch immer...
Also diese dünne, ich meine jetzt nicht, also du weißt, diese grünen oder orangen, wobei man fast Augenkrebs bekommt, wenn man die weiß.
Ich habe eine im Auto und ich habe...
Ja gut, das ist aber auch, wenn du eine Panne hast irgendwo...
Naja, klar. Ich habe auch so eine... Wendejacke mal. Das ist irgendein Nerd-Produkt, was ich mal gekauft habe. Das ist, also es ist jetzt keine Bomberjacke, gibt es ja auch.
Ja.
Innen orange.
Ja, ja.
Aber das kleidet mich nicht. Also sowas würde ich nicht anziehen. Aber ich habe eine Wendejacke, das ist mehr so ein, also auch so aus dem Nerd-Bereich, das ist so wahrscheinlich Baustellenausstattung oder so. Und die ist halt innen auch reflektierend und sieht eigentlich recht schick aus, also sieht jetzt nicht so aus wie eine,
so eine, krasse,
wie so eine krasse Warnweste.
Ja, ich habe auch meist, also ich habe jetzt nicht diese teuren Gore-Tex-Geschichten, am Laufen, aber ich habe eigentlich meist auch eine Jacke mit reflektierenden reflektierenden Geschichten.
Ja.
Weil irgendwie, also über der Beleuchtung hinaus halt noch irgendwie so eine weitere reflektierende Textilie ist schon auf jeden Fall gut, aber mit diesen Warnwesten komme ich auch echt nicht so.
Ja, Warnweste finde ich auch ein bisschen grenzwertig. Also ich meine, gut, wenn man komplett schwarz gekleidet ist, ist schlecht, aber wenn man irgendwas hat, was ein bisschen reflektiert, und wie gesagt, ich habe ja diesen Reflektionsgürtel, weil ich ja neulich da mal so im Dunkeln bald überfahren worden wäre. Das ist eigentlich ganz kleidsam, also so ein Gürtel. Ja, und wenn der reflektiert, ist ja gut. Aber wie gesagt, es gibt ja viele, viele Sachen, Anoraks und so, die was.
Oder diese kleinen Ampelmännchen im Rucksack.
Ja, das ist ja wieder mehr für Kinder. Da weiß ich nicht, ob ich
das. Da sehe ich aber oft auch Erwachsene.
Ja?
Ja, ja. Aber ich mag keine Rucksäcke auf dem Fahrrad. Ist auch noch so ein Punkt. Ist
auch noch so ein Punkt, genau.
Du schwitzt darunter unheimlich. Mhm. Auch es gibt wahrscheinlich spezielle Rucksäcke, die kosten dann auch wieder Unsummen. Aber ich habe die wasserdichte.
Ich will ja keine Werbung machen für Billigrucksäcke. Ich will ja gerne Werbung machen für Billigrucksäcke. Aber ich habe mir jetzt einen Rucksack eines großen Versandhändlers, der eine Produktreihe hat mit dem Namen Basics. Ich werde das jetzt nicht verlinken, man weiß wahrscheinlich schon, was es ist. Da habe ich mir einen Billigrucksack gekauft, weil mein teurer VD-Rucksack nach 1,5 Jahren kaputt gegangen. Es ist ausgerissen, wo ich mir auch gedacht habe, wie kann so ein Rucksack ausreißen? Und davor hatte ich halt so einen Hammer-Billig-Rucksack, der jahrelang gehalten hat. Und dann habe ich gesagt, ich bestelle mir wieder so einen Billig-Rucksack. Und dann habe ich mir für, ich glaube, 39 € oder was, so einen Billig-Rucksack Basics von dieser berühmten Versandmarke, nicht Zalando, gekauft. Und den habe ich jetzt auch schon lange und der hält. Ja. Und vor allen Dingen, was das Beste an dem Rucksack ist, der hat nochmal so hinten am Rücken nochmal so Polster, Polster ist nicht richtig, aber so Streifen, die halt Abstand halten, sodass da ein bisschen Luft durchkommt.
Super, ja.
Und man schwitzt da nicht drunter. Also auch im Sommer. Ich habe den ja so im Sommer getragen. Aber das ist unheimlich angenehm. Und das hätte ich auch so von so einem Billigrucksack nicht erwartet. Aber der ist halt gut durchdacht. Und an meinem VD-Rucksack
habe ich geschwitzt. Also ich
aber ich würde auf dem Fahrrad, ich meine, dafür hat man ja nun hinten und vorne Gepäck.
Genau.
Ablagemöglichkeiten.
Ja, ja. Auch im Alltag. Ich benutze im Alltag auch so eine Ortliebtasche, die ist wasserdicht. Ich habe nichts auf dem Rücken.
Ja.
Da ist alles drin, das ist schon perfekt. Also
Korb ist auch nicht. Ich habe einen Korb am Fahrrad, wo ich auch einiges reintun kann.
Klar, das wäre natürlich, aber mit Körben habe ich mal die Erfahrung gemacht, bei Erschütterungen fallen dann auch Sachen raus, weil das ist halt nach oben hin offen und ist halt
wasserdicht. Aber ich kann eine Tasche in den Korb
tun. Ein bisschen festmachen und einen Gurt drüber.
Ich habe einen Gurt, ja. Ich habe einen Korb und einen Gurt und eine Tasche kann ich da rein tun. Dann kann ich fixieren und dann ist alles gut.
Super, ja.
Kann nichts passieren. Ja, und das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, weil man in so einen Korb schon eine Menge reinkommt. Also ich kriege da zwei Taschen rein. Wobei ich normalerweise nur eine habe, aber dann kann ich noch zusätzlich eine Plastiktüte reintun oder so. Oder im Sommer, wenn man fährt, kann ich in den Korb eine Flasche Wasser reintun und noch einen Pullover und so und alles schön. Also das ist schon eine gute Sache. Also finde ich eigentlich eine sehr brauchbare Geschichte mit dem Korb. Also
da hast du hinten auf dem Gepäckträger hinten.
Auf dem Gepäckträger, ja.
Ich hatte immer so Probleme beim Absteigen. Ich hatte einmal so einen Korb und dann bin ich immer beim Absteigen an dem Korb hängen geblieben, wenn man so das Bein hinten so über den Sattel...
Ich sage dir, also ein Kollege von mir hat gesagt, ab 50 mal über ein Damenrad nachdenken. Ja, dieser Hüftschwung ist halt echt...
Bei diesem schräg abfallenden Mountainbike-Rahmen kommst du auch mit dem Rad, mit dem Bein so über die... Sattelstrebe sind so. Nein. Also wenn ich nicht mehr so richtig schwungvoll absteigen kann vom Rad, dann werde ich es ganz sein lassen.
Ah, weiß ich nicht. Würde ich nicht. Nee,
das also ein Darm hat, es gibt ja auch welche, die so ganz nach unten.
Ja, also es gibt so für speziell Ältere gibt es dann Extras. Ich weiß nicht, ich würde es tun. Also ich finde wirklich diesen Schwung nach hinten, das kann anstrengend sein. Also insbesondere, wenn du dann wirklich hinten viel Gepäck drauf hast und dann nochmal extra hoch musst beim Schwung.
Wobei ja die Ortlieb-Taschen ja mit dem, quasi wenn sie nicht zu voll sind, mit dem Gepäckträger abschließen in der Höhe.
Ja.
Sodass du
klar.
Bein immer, aber wenn du dein Zelt und so drauf hast, noch so Aufbauten, dann musst du wirklich mit dem Bein so nach vorne teilweise. Oder einen sehr hohen Schwung machen.
Also das
ist nicht immer unproblematisch.
Genau, also deshalb, wenn du einfach vorne so aussteigen kannst aus dem Rad, das ist schon nicht schlecht.
Oder halt Lowrider noch zusätzlich, diese vorderen Gepäcktaschen, dann kannst du es wieder verteilen.
Ja, dann kannst du es verteilen.
Das ist auch vom Schwerpunkt auch nochmal so eine andere Geschichte. Naja, ist ein
endloses Thema.
Ja.
Okay. Ja, aber ich denke, die wichtigsten Aspekte haben wir.
Genau.
Und jetzt über Spezialaspekte des Fahrrads kann ich ja nochmal extra Podcasts machen. Was weiß ich. Gangschaltung haben wir auch nicht besprochen. Nabenschaltung. Ja, doch, aber Gangschaltung.
Kurz angerissen.
Ja, haben wir kurz angerissen. Doch.
Also ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass ein gleichmäßiges Schalten natürlich mehr Sinn macht, weil du dann alle Rietsel benutzt. Also ich habe jetzt also eine hinten so eine Kassette drauf mit und vorne auch drei verschiedene Blätter. Und wenn du jetzt zu wenig schaltest oder beziehungsweise vorne immer auf einem Blatt nur fährst, nutzt sich das natürlich schneller ab als die anderen. Und wenn du dann so eine Billigkomponente gekauft hast und die Kette irgendwann durch, rutscht beim Berg, musst du halt die ganze Komponente vorne austauschen. So. Das ist auch beim Bremsen. Man sollte eigentlich beim Bremsen auch beide Bremsen ein bisschen gleichmäßig benutzen. Ja. Ja, aber dann kann man sich, ja klar, bei Thema Schaltung kannst du dich halt auch noch, kannst du auch noch über Narben oder Kettenschaltung philosophieren. Ich finde halt eine Kettenschaltung praktischer, weil ich da überall rankomme.
Klar,
also die Nabenschaltung ist
sicherlich leichter.
Ja.
Na gut, die Kette kann abspringen, was bei der Nabenschaltung auch nicht so leicht passiert. Und da kann nichts abspringen.
Ja, wobei, also durch dieses System, was ist ja, früher gab es ja eher so ein rein mechanisches System bei Kettenschaltungen, wo du wirklich halt genau auch schalten musstest. Aber inzwischen, ich habe so ein Grip-Shift-Schaltung, das klickt dann so und das ist super eingestellt, funktioniert auch wartungsfrei. Also ich habe seitdem ich das Rad habe, eigentlich nie groß an dieser nicht teuren, nicht hochwertigen Kettenschaltung irgendwas verändert.
Also machen müssen. Stimmt eigentlich.
Funktioniert super.
Wenn ich denke, wie lange ich jetzt das Fahrrad schon mit der Kettenschaltung habe, was total in Ordnung ist. Und bei meiner Nabenschaltung, gut, ich sagte ja, das Fahrrad habe ich seit Ewigkeiten. Da musste ich mal die alte Fichtel- und Sachs-Schaltung ersetzen durch eine Shimano, weil sie einfach hin war.
Ne? Ja,
also auch die nutzen ab. Und das ist auch nicht alles ewig für die Ewigkeit gebaut. Wobei man dachte, Fichtel und Sachs hält eine Ewigkeit, aber war nicht so. Ja, also es ist auch da das Problem, dass man, dass sich das auch abnutzt.
Aber ich bin wirklich mit beiden zufrieden.
Ja,
und klar. Diese Kettenschaltung ist schon klasse.
Du hast bei der Kettenschaltung ist auch noch so ein Punkt, immer die ideale Kettenlinie.
Also die läuft immer genau parallel zum Fahrrad. Wenn die jetzt bei der Nabenschaltung.
Habe ich
Kettenschaltung gesagt?
Kettenschaltung, bei der Nabenschaltung.
Ich wollte gerade schon
so sagen.
Bei der Nabenschaltung hast du halt immer das Problem, wenn du jetzt eine extreme Kettenlinie fährst, dass es A, schlecht für die Kette ist. Also sagen wir mal vorne kleinstes Rietzel, hinten kleinstes Rietzel.
Bei der Kettenschaltung. Kannst
du jetzt sagen.
Genau.
Das ist genau umgekehrt gesagt.
Also genau.
Das ist ja völlig unverständlich für die Leute, die sich nicht auskennen.
Also nochmal.
Also ich werde
Bei der Nabenschaltung hast du immer eine ideale
Ketten.
Ein Winkel zum Rad ist immer schön gerade. Bei der Kettenschaltung kannst du halt unter Umständen eine schlechte Kettenlinie haben, aber du wirst niemals vorne auf dem kleinsten und hinten auf dem kleinsten schalten.
Genau.
Also, weil das macht keinen Sinn.
Gut, das wird man bei der Kettenschaltung auch nicht unbedingt tun.
Also bei der stimmt, das geht ja nur bei der Kettenschaltung.
Genau.
Aber also das wird niemand tun.
Ja.
Obwohl es möglicherweise möglich ist und das Fahrrad hat sich unheimlich belastet. Ja.
Insofern, aber ich denke, das ist eine philosophische Frage.
Ja, also man sieht, das Fahrradfahren ist mit vielen philosophischen Fragen behaftet. Bremsen, Fahrradhelme, Schaltung. Ja. Da kann man einiges machen. Ja, ich würde sagen, wir haben es eigentlich soweit. Wir haben alle Aspekte abgehandelt. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, bei dir auch, dass du mich eingeladen hast.
Genau. Und dann warte ich natürlich auch auf Feedback. Die Zuhörer haben vielleicht auch nochmal zusätzliche Meinungen. Also im Chat war es ja jetzt irgendwie etwas ruhiger heute. Aber es gibt ja die Kommentarfunktion, auf die ich hinweisen kann. Ja, vielen Dank und dann sprechen wir uns ja vielleicht nochmal bei einem anderen Thema.
Sehr, sehr gerne mal wieder.
Also, tschüss.
Ciao.